Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie zur heutigen Veranstaltung hier im Kepler-Salon ganz herzlich begrüßen. Am heutigen Abend wird es um das Thema der direkten Demokratie gehen, genauer um das Potenzial direkter Demokratie. Wir werden die Frage behandeln, ob wir durch Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen zu besseren politischen Entscheidungen kommen können. Mein Name ist Erwin Leitner. Ich bin aktiv bei der Initiative Mehr Demokratie. Mehr Demokratie setzt sich ein für eine Stärkung der direkten Demokratie, das heißt für eine Verbesserung der Mitentscheidungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger. Wir kennen ja hier in Österreich die Möglichkeit eines Volksbegehrens. Man kann relativ einfach mit einer Unterstützung von 100.000 Unterstützungserklärungen ein Anliegen ins Parlament bringen. Dort hat es aber dann in aller Regel sein Ende. Eine Möglichkeit darüber hinaus, wenn das Anliegen nicht umgesetzt wird, eine Möglichkeit, dieses Thema dann zu einer Volksabstimmung zu bringen, besteht nicht. Und das ist im Grunde die Kernforderung von Mehr Demokratie nach dem Volksbegehren, auch noch eine von der Bevölkerung selber initiierte Volksabstimmung zu schaffen und diese Möglichkeit herbeizuführen. Vielleicht war der eine oder die andere vor etwa 6 Wochen während des Landtagswahlkampfs hier im Kepler-Salon. Es hat eine Veranstaltungsreihe gegeben mit dem Titel Wahlbeobachtung. In der Zwischenzeit ist die Landtagswahl geschlagen, die Wahl ist vorbei, wir konnten unsere Stimme abgeben und die Frage ist, wie viel Beteiligung, wie viel Möglichkeit der Beteiligung bleibt nach der Wahl noch über. Und genau um diese Thematik soll es heute Abend gehen. Ich darf mich bei der Gelegenheit ganz herzlich bei Linz 09 bedanken. Diese Veranstaltung findet heute im Rahmen der europäischen Kulturhauptstadt Linz 09 statt und bedanke mich ganz herzlich beim Intendanten Uli Fuchs, der es möglich gemacht hat, dass wir heute hier in diesem Kepler-Salon diese Veranstaltung machen können. Und möchte mich auch bedanken beim Team hier des Kepler-Salons, bei Silvia Keller und bei ihrem Team. Vielen herzlichen Dank, dass wir heute hier sein können. Vielleicht war der eine oder die andere heute auf der Landstraße unterwegs und hat vor dem Passage-Kaufhaus einen Omnibus gesehen. Das ist der Omnibus für direkte Demokratie. Dieser hat in den letzten beiden Monaten eine Tour durch Südosteuropa gemacht. Und heute ist der vorletzte Tag dieser Tour. Heute sind wir hier vor dem Abschluss dieser 2-monatigen Tour hier der europäischen Kulturhauptstadt. Es ist auch ein Teil des Teams des Omnibus hier anwesend und ich darf Jonathan Nissen zu mir bitten, damit er kurz die Idee und den Hintergrund von Omnibus für direkte Demokratie vorstellen.
Genau, vielen Dank. Ich darf Sie auch alle herzlich begrüßen. Wir sind jetzt nur noch 2 vom Team, beziehungsweise 4. Sie sehen die Kameras. Das Kamerateam hat uns begleitet auf unserer Tour. Sie haben ja auch alle schon die Broschüren gelesen. Wir haben eine Tour durch Südosteuropa gemacht in Zusammenarbeit mit Mehr Demokratie e.V. Da werden wir auch noch mehr erfahren von und den Goethe-Instituten, beziehungsweise dem Goethe-Institut in Athen, das sozusagen die Programmhoheit über diese Region hat. Zu unserem Unternehmen nur ganz kurz, steht auch alles in den Unterlagen. Was uns vielleicht unterscheidet von herkömmlichen Initiativen ist, dass es eigentlich aus dem Bereich der Kunst entstanden ist. Der Künstler Josef Beuys hat in Deutschland das erste Mal öffentlichkeitswirksam über direkte Demokratie auf einer Documenta berichtet. Und daraus ist eigentlich die Initiative entstanden und der erste Omnibus 1987 losgefahren. Mittlerweile steht der still, da wohnen jetzt Bienen drin, die Honig produzieren. Sie sehen auch die Honiggläser da hinten. Sind auch gerne eingeladen, nach der Veranstaltung noch unsere Materialien zu studieren und sich mitzunehmen. Wenn ich das Filmteam angesprochen habe, muss man auch immer sagen, ja, hier wird gefilmt, dass man das einfach im Hintergrund hat. Wir wurden darauf von den Veranstaltern hingewiesen, dass nicht nachher jemand kommt und sagt, von wegen, ja, Sie haben ja hier gefilmt, können Sie das nicht rausschneiden oder was. Genau. Mehr will ich gar nicht sagen. Und ich wünsche uns einfach eine schöne Diskussion. Vielleicht noch, warum ist der Bus jetzt nicht da? Warum ist nicht das ganze Team da? Morgen um 11 geht die Veranstaltung los. Der fährt 80 km/h Spitze nach München. Ist es doch ein Stück. Und das Team muss auch irgendwann mal schlafen. Wenigstens ein Teil des Teams.
Vielen Dank. Vielen Dank, Jonathan Niesen. Was wird Sie heute Abend erwarten? Es werden zunächst eine Einführung zum Thema des Potenzials der direkten Demokratie hören. Und dann haben wir auch als Ihre Gesprächspartner zwei Vertreter von Initiativen eingeladen, die sich schon seit vielen Jahren immer wieder auch mit direkter Demokratie beschäftigen und in ihre Kampagnen auch direkte Demokratie einzubauen versuchen. Es ist mir eine ganz besondere Freude, Ihnen Gerald Hefner vorstellen zu können. Gerald Hefner ist Gründer und Vorstandsmitglied von Mehr Demokratie Deutschland. Mehr Demokratie Deutschland hat eine großartige Erfolgsgeschichte vorzuweisen bei der Durchsetzung direkter Demokratie in Deutschland auf Gemeindeebene und auf Bundesländerebene. Mehr Demokratie Deutschland gibt es seit ungefähr 20 Jahren und in diesen 20 Jahren ist es gelungen, in sämtlichen Bundesländern Deutschlands starke direktdemokratische Regelungen zu schaffen. Gerald Hefner war mit Unterbrechungen 10 Jahre lang im Deutschen Bundestag. Und er ist jetzt gewählt in das Europäische Parlament und ist Mandatar im Europäischen Parlament. Ich freue mich ganz besonders auf den Vortrag von Gerald Hefner. Gerald, ich bitte dich um deine Ausführung.
Ja, herzlichen Dank und herzlich willkommen. Guten Abend Ihnen allen. Ich freue mich außerordentlich, dass ich jetzt wenigstens diesen einen Tag und Abend in Linz, in der aktuellen Kulturhauptstadt Europas, sein darf. Nicht immer blicken wir Deutschen gespannt nach Österreich, aber zurzeit schon. Gucken wir, was ist da in den Universitäten los, in Wien, auch in Linz und sowas. Das ist ja ausgesprochen spannend. Wir werden uns die umgekehrt dann auch mal, Deutschen sind ja manchmal ein bisschen verschlafen und langsam, über den Zaun geblickt haben. Heute sind in Deutschland in 50 deutschen Städten Hörsäle besetzt worden. Man übt ein bisschen Österreicher Tupfen in Deutschland. Ich will mit Ihnen heute Abend über Demokratie sprechen. Und wir sind eigentlich bei diesem Einstieg schon mitten im Thema. Denn, um das mal ein Stück weit persönlich zu sagen, ich selbst bin zum Thema der Demokratie genau aus solchen Erfahrungen gekommen. Weil ich sehr viel als junger Mensch protestiert, demonstriert, appelliert habe, weil ich das Gefühl hatte, man muss sich einsetzen, muss sich engagieren, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und das hat sie ja, das wissen wir alle, bitter nötig, auf sehr vielen Gebieten. Und dann zunehmend eben die Erfahrung machen musste, ja, man kann protestieren, demonstrieren, appellieren, aber die Entscheidungen fallen ganz woanders. Größten und halt das bei uns dann häufig, ja, wir haben ja sowieso nichts zu sagen, die da oben machen doch sowieso, was sie wollen, also diese Stimmung. Und ich beobachte zunehmend, auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten, eine wachsende Distanz zwischen Repräsentanten und Repräsentierten. Eine wachsende Politikverdrossenheit, sinkende Wahlbeteiligung, zurückgehende Bereitschaft, sich politisch zu engagieren. Deutschland zum Beispiel waren in den 70er und 80er Jahren, ersten Hälfte der 80er Jahre, mehr Menschen in Bürgerinitiativen engagiert als in politischen Parteien. Mittlerweile geht beides drastisch zurück. Die Mitglieder in den Parteien, die SPD hat sich gerade halbiert zum Beispiel, die große Sozialdemokratie, lange Zeit die mitgliederstärkste Partei Deutschlands, heute nicht einmal mehr die Hälfte der Mitglieder. Und so geht es tendenziell allen Parteien, so geht es auch vielen Initiativen und Organisationen. Und in der Bevölkerung wächst das Gefühl, wir können ja eh nichts machen. Die Stimmung ist eigentlich das, was ich Zuschauerdemokratie nenne, das heißt das Gefühl der Ohnmacht, das Gefühl, ich bin Verhältnissen ausgesetzt, die ich selbst nicht bestimmen kann. Und das wächst, scheint mir, natürlich mit Zunahme der Globalisierung. Das wächst mit Entwicklungen wie gegenwärtig auf den Weltfinanzmärkten, wo man das Gefühl hat, das ist so gespenstisch und so unglaublich massiv dieses Geschehen, wirkt so stark zurück auf das reale Leben der Menschen, auf die Realwirtschaft. Tausende verlieren plötzlich ihren Arbeitsplatz und anderes mehr. 500 Milliarden wurden in Deutschland in einem Programm verabschiedet, als jemand, der mehrere Legislaturperioden Mitglied des Deutschen Bundestages war, kann ich Ihnen sagen, wir haben manchmal Monate, manchmal Jahre über kleinste Beträge gestritten, Rentenerhöhungen von 1,30 Euro, extrem umschritten. Und dann plötzlich 500 Milliarden, ja, ein Gesetz, das gerade 3 Tage vorher aus Frankfurt nach Berlin gemeldet worden war, das auf wie soll man sagen, auf Wunsch und Weisung des Chefs und der Staatsabteilung der Deutschen Bank von einer renommierten Anwaltskanzlei erstellt worden ist, dann nach Berlin geschickt und mit dem Kommentar verdient, ihr müsst das sofort beschließen, und 3 Tage später war es beschlossen. Das weckt natürlich oder lässt wachsen in den Menschen das Gefühl, das geht alles an uns vorbei. Das ist eigentlich was wenn das Schlimmste finde. Also wenn ich heute Abend nur eins erreichen würde mit diesem Vortrag und wir mit dieser Tour, dieser Veranstaltung, dann wäre es das, dass Sie dieses Gefühl der Ohnmacht überwinden, dass wir aus der Zuschauerrolle kommen, dass wir aus der Rolle dessen kommen, der das Gefühl hat, ich lebe in dieser Welt, aber ich habe keinen Einfluss, ich kann sie nicht bestimmen. Deswegen scheint es mir wichtig, über Demokratie zu reden. Das wollte ich jetzt reden, ist eine Demokratiefrage. Bei mir hat es angefangen so, dass ich auf verschiedenen Gebieten, insbesondere im Umweltbereich, aber auch dann im Gebiet, wo es um weltweite Gerechtigkeit ging und anderes mehr, Initiativen ergriffen habe, und dann bin ich immer irgendwann vor die Wand gelaufen. Und dann habe ich mir gesagt, du kannst nicht sozusagen physisch entscheiden, was in diesem Land geschehen soll. Also wir haben dann in Backersdorf, in Bockdorf, in Wien und so weiter demonstriert und dann immer wieder die Erfahrung gemacht, am Wochenende kommen die Demonstranten, am Montag wird weitergefahren. Ja. Wenn man dann den Bauplatz besetzt, dann kommt die Polizei angesessen und prügelt einen weg und so weiter. Und dann, irgendwann führte das bei mir zur Erkenntnis, wir brauchen adäquatere Verfahren, um solche Fragen in der Gesellschaft auszudiskutieren und zu entscheiden. Und das ist eigentlich schon die Demokratiefrage. Die Demokratiefrage ist im Gemeinwesen die zentrale Frage, weil sie die Machtfrage stellt. Sie stellt die Frage, wer entscheidet, wie und wo. Wenn wir Demokratie ernst nehmen, dann heißt Demokratie Volkssouveränität. Dann heißt Demokratie, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und uns geht in den Worten des Grundgesetzes Ihres Nachbarlandes, also der Bundesrepublik Deutschland, zu zitieren. Dort heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird, also alle Staatsgewalt, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Ich will nicht so sehr auf die deutsche Geschichte und auf die rechtliche und politische Situation in Deutschland eingehen, aber eins dazu zumindest kurz sagen, von diesen beiden Zentralbegriffen, die in unserem Grundgesetz stehen, nämlich wie das Volk die Staatsgewalt ausübt, ist einer realisiert, umgesetzt worden und wird ständig praktiziert, nämlich die Wahlen. Wir haben alle 4 oder 5 Jahre Wahlen, und da können wir als Bürger unsere Stimme abgeben. Das ist wunderbar. Ich bin sehr für Wahlen. Ich bin wirklich wütend, dass immer mehr Menschen aufrufen, nicht zu wählen. Ich halte das für grundfalsch. Dafür haben Menschen ihr Leben gelassen und gekämpft, dass wir das Wahlrecht haben. Das Wahlrecht ermöglicht uns wenigstens ein Stück weit sozusagen Richtungsentscheidungen in der Politik zu treffen. Aber das Wahlrecht ist auch etwas, was zunehmend von den Menschen als unbefriedigend, als problematisch empfunden wird, weil man eben bei der Wahl seine Stimme im doppelten Wortsinn abgibt. Sie ist nämlich anschließend weg. Ja, sie ist fort und man weiß nicht, was daraus wird. Also ich selbst habe immer das eigentliche Schreckenserlebnis gehabt, wenn dann hinterher in der Runde der Wahlsieger und Verlierer interpretiert wurde, was der Wähler gesagt hatte. Ja? Der Wähler will das und das, der Wähler will das und das. Und ich konnte mich mal gar nicht erinnern, dass ich das gesagt hätte. Wir können ja bei Wahlen nur ganz pauschal zu Hunderten von politischen Fragen gleichzeitig unsere Stimme abgeben. Dann werden diese Hunderten von Fragen, also Verkehrspolitik, Rechtspolitik, Wirtschaft, Finanz, Außen, Innen, Verteidigungspolitik und so weiter. Alles das wird vermischt und dann noch einmal vermischt mit den Personalfragen. Also, wer soll eigentlich Kanzler werden? Ja, Faymann oder Kohl oder wer auch immer, ich will mich hier nicht einmischen. Aber zusätzlich wird durch die Medien heute das immer mehr reduziert auf, ich nenne das das 12 Uhr mittags, also auch so eine Situation, er oder sie, bei uns war es jetzt Steinmeier oder Merkel, mir geht es nicht um Personen, mir geht es auch nicht um Parteien, mir geht es gar nicht um Politik im engeren Sinne. Ich rede mit Ihnen über Demokratiefragen. Ich finde das in zunehmendem Maße unbefriedigend. Und mir scheint, das geht dem Großteil der Menschen so. Die Wahlbeteiligung nimmt ständig ab, was ich gefährlich finde für das Gemeinwesen. Die Bereitschaft, sich zu engagieren, nimmt ab. Die Menschen resignieren zunehmend. Die Stimmung ist, wir können ja eh nichts machen. Zu Demonstrationen kommen immer weniger Menschen, weil man eben die Erfahrung gemacht hat. Also ich sage jetzt mal, 80er Jahre, wir hatten 3 Millionen Menschen auf der Straße an einem einzigen Tag gegen die Stationierung von Atomraketen in Deutschland. Ein paar Monate später wurden sie stationiert. Ja, wir hatten Umfragen, haben gesagt, 82% sind gegen die Stationierung der Atomraketen, spielt hier gar keine Rolle. Ich meine auch nicht, dass man Politik mit Umfragen machen soll, sondern ich meine, dass wir nachdenken müssen darüber, was Demokratie eigentlich heißt und wie wir Demokratie besser als bisher praktizieren können. Übrigens hat das viel auch mit Kunst zu tun. Das ist das Interessante. Also wo ist eigentlich der Zusammenhang? Vorhin war kurz die Rede von Josef Beuys. Den Beuys hat sehr stark beschäftigt die Frage der menschlichen Kreativität. Also das eigentlich Menschliche, dass wir Gestaltungskraft entwickeln. Und es hat ihn beschäftigt, wie wir diese Gestaltungskraft über diesen Nischenbereich, der den Menschen in der Kunst heute häufig noch zugestanden wird, dass man eben malen kann und Skulpturen schnitzen und musizieren und tanzen und sowas, wie das wirksam werden kann für das Leben, für die Praxis, für die Wirklichkeit. Und vor allem, wie, und das ist jetzt die große Frage, die vor uns steht, wie das größte menschliche Kunstwerk entstehen kann, nämlich das Kunstwerk, das ich nicht allein, das keiner alleine schaffen kann, sondern das nur alle Menschen gemeinsam miteinander hervorbringen können. Er nannte das die soziale Skulptur oder die soziale Plastik. Wir alle sind Bildner an dieser sozialen Plastik. Das heißt, wie eine Gesellschaft ist, wie Menschen miteinander umgehen, auch welches Maß an Freiheit es gibt oder welches Maß an Zwang und Unterdrückung, das ist abhängig davon, wie wir Gesellschaft gestalten. Die Verantwortung für die Gestaltung der Gesellschaft, die tragen heute nicht mehr einige wenige, sondern die tragen wir alle. Das ist ja die Konsequenz des Demokratieprinzips. Demokratie heißt ja nicht nur, alle sind gleich vor dem Recht, sondern heißt vor allen Dingen, das Recht ist dasjenige, was alle als Gleiche hervorbringen. Das ist der eigentliche Kernsatz der Demokratie. Dass man in der Demokratie nichts mehr behauptet, nichts mehr als Recht anerkennen kann, was nicht aus einem solchen, nämlich einem demokratischen Prozess hervorgegangen ist. Oder anders gesagt, eigentlich ist das die Konsequenz der Menschenwürde, des Menschenwürdeprinzips oder der Menschenwürde-Idee, zu begreifen, dass alle Menschen Träger derselben Würde sind und deshalb nicht ein Mensch unterworfener sein darf unter dem Willen eines anderen oder vieler anderen. Das heißt, die Unterordnung von Menschen, die einen sind sozusagen Eigentumssklaven des anderen, das ist alles in Zeit. Zeitalter der Demokratie nicht mehr möglich. Das heißt aber auch, dass wir beteiligt sein müssen. Wenn es darum geht, die wesentlichen Entscheidungen, die unser Leben, unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben bestimmen, zu treffen. Das ist die Kernfrage der Demokratie. Warum unser Gesetz, unser Grundgesetz, das so ausgedrückt hat, dass es gesagt hat, Wahlen und Abstimmungen, das liegt daran, dass man das auf zweierlei Weise tun kann. Entweder gibt man seine Stimme ab und lässt andere das machen, oder man macht es selbst. Das Stimme abgeben erhält aber nur dann die Souveränität, wenn ich gleichzeitig die Möglichkeit habe, dann, wenn ich nicht einverstanden bin mit dem, was geschrieben ist, sagen, halt, diese Frage wollen wir lieber selbst entscheiden. Sonst ist das Abgeben der Stimme ein Akt der Entmündigung. Deshalb, in einer souveränen Gesellschaft, müssten die Bürger, müsste das Volk sich grundsätzlich sozusagen das Recht erhalten, zu sagen, wir wählen Politiker, weil wir wollen gar nicht, wir können auch gar nicht immer alles selber diskutieren, entscheiden, es ist ja sinnvoll, dass es Parlamente gibt und Politiker, die das da machen, aber wir sind der Souverän. Und wenn das, was da passiert, nicht in unserem Sinn ist, dann wollen wir selbst darüber reden. Zum Beispiel darüber, wie es möglich ist, dass ein Land, ich rede jetzt wieder über Deutschland, weil ich, wenn ich politische, alltagspolitische Beispiele bringe, dann möchte ich nie über Österreich reden, weil ich mich hier einfach nicht einmischen kann und dafür weiß ich zu wenig. Und es steht mir vor allen Dingen nicht zu. Aber wenn ich das jetzt aus Deutschland sagen darf, zum Beispiel mal darüber zu reden, wieso von einem Tag auf den anderen problemlos 500 Milliarden für die Rettung von Banken vorhanden sind, aber zum Beispiel für Bildung kein Pfennig. Ja, bei uns verkommen die Hochschulen, also es gibt kaum Gebäude, die mehr verfallen als unsere Universitäten. Dafür ist kein Geld da. Aber ich kann Ihnen zeigen, wenn Sie mal nach Deutschland kommen, wofür Geld da ist. Ja? Warum reden Sie nicht mal über so eine Frage? Denn wie entsteht Politik? Politik hat heute leider sehr viel zu tun mit dem Durchsetzen von Interessen, von organisierten Interessen. Und wenn Sie dann im Parlament sitzen und ein Gesetz zu machen, ankündigen, dann werden Sie, je nachdem, worum es geht, wenn Sie am nächsten Tag alle organisierten Interessengruppen auf der Matte haben. Also ich sage ein Beispiel, solange ich politisch denken kann, haben wir in Deutschland so einen Dauerbrenner, das ist unser Steuersystem. Deutschland hat das komplizierteste Steuersystem der ganzen Welt. Im Bemühen, die Sache relativ gerecht zu machen, es gibt ja darin durchaus auch sinnvolle Dinge, aber eben inzwischen auch zunehmend im Bemühen, die Sache ungerecht zu machen. Denn wenn man so schnell in Deutschland Realsteuern zahlt, dann ist es so, dass es viele Möglichkeiten gibt, das Steuernzahlen zu umgehen. Und dass gerade die, die sehr viel verdienen, häufig sehr wenig Steuern zahlen, weil sie eben Tricks und Wege kennen, wie man das umgehen kann. Nun gibt es seit 30 Jahren die Diskussion, lasst uns das Steuersystem einfacher, effizienter, aber vor allem auch sozial gerechter machen. Seit 30 Jahren tritt jede Regierung an mit dem Ziel einer großen Steuerreform, mit diesen Zielen, einfacher, gerechter, effizienter. Und seit 30 Jahren gelingt es. Und wenn man zuschaut, wie das dann geht, dann erlebt man genau das, was ich eben angedeutet habe. Es kommen die ganzen Interessengruppen und sagen, ja klar, natürlich gerecht, der Steuersystem ist auch dafür, aber bitte nicht bei uns. Ja? Nicht bei uns. Oder auf anderen Gebieten. Ich hatte vor einiger Zeit das skurrile Erlebnis, einen Menschen kennengelernt zu haben, der früher in der chemischen Industrie arbeitete und dort ausgestiegen ist, weil er ein echter Ökologe und Umweltschützer und sich irrsinnig Sorgen macht um den Schutz der Atmosphäre, des Klimas und so weiter. Und weil er dort, wo er beschäftigt war, mit Dingen betraut war, die er nicht verantworten konnte. Dann ist er ausgestiegen und macht sozusagen in der Freizeit, ist er Umweltaktivist, sein Geld verdient er jetzt mit Taxifahren. Ein intelligenter Mensch. Und ist dann nach einiger Zeit, weil er auch begabt ist in anderen Dingen, sehr sprachbegabt und andere mitreisen kann und sowas. Nach kurzer Zeit war er Sprecher der Taxifahrervereinigung in der Stadt, in der er lebt. Ich sage jetzt nicht, welche Stadt, weil sonst könnte man ihn identifizieren. Ich weiß nicht, ob es ihm recht wäre, dass ich so über ihn spreche. Eines Tages treffe ich ihn und sage, wie läuft es so, was machst du so? Und er sagt, ja, sagt er, wir organisieren jetzt gerade für Montag eine Demo. Was für eine Demo? Also eine Taxifahrer-Demo. Worum geht es denn? Sagt er, ja, gegen die ökologisch-soziale Steuerreform. Dazu müssen Sie wissen, dass die Grünen und Sozialdemokraten damals im Bundestag gemeinsam einen Gesetzentwurf eingebracht hatten, der die Idee hatte. Es ist ja sehr runtergekocht worden, es ist nicht alles von dieser Idee im endgültigen Gesetz übrig geblieben, aber die Idee war, Arbeit weniger zu besteuern, weil es ja das Absurdeste ist und das, ich finde, Abseitigste, was man tun kann. Arbeit, das heißt das, wo Menschen ihre Fähigkeiten einbringen, um produktiv für andere tätig zu sein, das wird bei uns massiv besteuert, Lohnsteuer, Einkommenssteuer, deswegen ist Arbeit wahnsinnig teuer. Wenn Sie, ich habe das mal gemacht, einen Toaster zum Reparieren bringen, ja, hatte mein Toaster, der hatte einen Defekt, ich bin zu dem Laden gegangen, der könnte das reparieren, hat er mich angeguckt, hat gegrinst und gesagt, wenn ich es nur anschaue, kostet es mehr, als wenn Sie sich einen neuen Toaster kaufen. Ja. So ist das, das kostet einfach zu viel, die Arbeit ist teuer, also macht man einen neuen, kauft man einen neuen Toaster, weil der irgendwo in der dritten Welt entstanden ist, unendlich viele Rohstoffe sind da drin, die auf diesem Planeten endlich sind, von denen nachfolgende Generationen gar nichts mehr haben werden, weil wir das Zeug im Toaster einbauen, wegschmeißen, im dramatischen Tempo das alles verfrüchtet, also alles gar nicht sinnvoll. Energie und Rohstoffe sind viel zu billig, wir zerstören die Atmosphäre, wir plündern die Erde, Arbeit ist teuer. Also haben wir gesagt, das müssen wir umdrehen. Ja? Wir müssen Arbeit billiger machen und Energie und Rohstoffe teurer. Das war die Idee der ökologisch-sozialen Steuerreform. Jetzt erklärt mir dieser Mensch, der organisiert da eine Demo dagegen. Das heißt, wieso? Du hast mir doch erklärt, die größte Bedrohung in deinen Augen für die Menschheit ist die Zerstörung des Weltklimas und die ökologische Frage ist für dich die wichtigste von allen. Ich verstehe es nicht. Wieso bist du gegen die ökologische Steuerreform? Dann sagt er, persönlich sei er gar nicht dagegen. Er sei für die ökologische Steuerreform. Aber als Chef, wir hätten das demokratisch beschlossen, als Chef der Taxifahrervereinigung seien sie dagegen. Und zwar, warum? Ökologische Steuerreform sei gut, aber nicht bei den Taxifahrern. Ja? Also wenn das Benzin teurer wird, dann trifft es die Taxis und nicht bei uns. Ja? Und ich will damit gar nichts Schlechtes über diesen Menschen sagen. Gestern habe ich ein anderes Beispiel erzählt. Ich könnte Ihnen hunderte solche Beispiele, gestern war auch ganz woanders eigentlich, könnte ich ganz viele solche Beispiele erzählen. Ich behaupte, was ich da sage, das ist jetzt nicht um jemand anderen bloßzustellen, sondern um auch uns, sind ja immer so. Drei Finger in der Hand zeigen immer auf einen zurück. Ich behaupte, wir haben das alle in uns. Wir alle haben in uns diese eine Seite, wo wir im Grunde unser Eigeninteresse vertreten, ja, oder unser Gruppeninteresse gegen andere. Wir haben aber auch in uns die Fähigkeit, ein Empfinden dafür zu entwickeln, ein Bewusstsein dafür zu haben, was ist
Entschuldigung.
Der Arme. Ja, die haben uns allen so ein Mikro verpasst. Jetzt wird jede Körperäußerung aufgehört. Also, was ist radikal im Ganzen? Übrigens, das ist auch wirtschaftspolitisch so, denn in der Wirtschaft heute, unser Wirtschaftssystem, unsere Wirtschaftsordnung ist ganz aufgebaut auf diesen Egoismus. Seit Adam Smith glaubt man, der größte Nutzen für das Gesamte würde dann zustande kommen, wie jeder konsequent immer nur seinen eigenen Interesse verfolgt. Wir merken, dass allmählich dabei die Gesellschaft und die Erde kaputt gehen. Ja? Wenn man aber ökonomische, das entwickelt sich ja allmählich ein bisschen, ist immer noch eine Minderheitsströmung in der Wirtschaftswissenschaft, aber wenn man ökonomische Empirie betreibt und guckt, wie verhalten sich Menschen wirklich, dann sieht man es ganz anders. Die haben gar nicht nur diesen Egoismus in sich, sondern die haben zum Beispiel ein Empfinden dafür, was ist angemessen, was ist gerecht. Wie teilt man fair zum Beispiel? Ja? Es gibt diese Experimente, wo man sagt, ich gebe Ihnen 10 Euro und Sie beide müssen sich verständigen, Sie müssen ihm was abgeben. Das ist Ihre Freiheit, wie viel Sie ihm abgeben. Da mache ich überhaupt keine Vorgaben, aber nur, wenn Sie ihm auch was abgeben und er das annimmt, kriegen Sie von mir die 10 Euro, sonst nicht. Ja? Sagt die heutige herrschende Volkswirtschaftslehre, sagt ganz klar, er gibt ihm, sagen wir mal, 50 Cent. Ja, höchstens 1 Euro, weil er genau weiß, er kann froh sein, wenn er 1 Euro abkriegt. Ja, er will ja eigentlich gar nichts bekommen. Ja, also wird er einwilligen, wird akzeptieren, dass er 1 Euro kriegt. Und für ihn ist es klug, zu sagen, ich teile nicht in der Mitte, denn ich muss ihm nur 1 Euro abgeben, denn 1 Euro haben oder nicht haben, ist für ihn durchaus sozusagen ein Argument. Mehr gebe ich nicht her. So. Das sagt die ökonomische Theorie, die davon ausgeht, dass der Mensch ein egoistisches, immer auf seinen Vorteil erpichtes Wesen. Die ökonomische Praxis sagt, wenn man diesen Versuch macht, der wurde erstmals in Deutschland gemacht, inzwischen wird er in über 40 Ländern der Welt gemacht. Auf allen Kontinenten. Wenn man gesagt hat, vielleicht das kulturelle Ding, dass es in Deutschland zu dem Ergebnis kommt, das ich Ihnen jetzt schildern werde. In Deutschland war es nämlich so, dass über 90% der Probanden Probanden in der Mitte geteilt haben. Hälftig. Er hat 5 Euro abgegeben, müsste er gar nicht. Völlig irrational. Gegen sein Interesse. Aber hat er gemacht. Und er hat, wenn er ihm nur 1 Euro angeboten hat, gesagt, sorry, vergiss es. Also okay, natürlich, 1 Euro ist nicht schlecht, aber ich finde das nicht fair, was du mir anbietest. Ne? Er hat doch dein Geld. Ja? Die Menschen haben ein Empfinden dafür, was fair ist und was nicht. Und ich glaube zum Beispiel, wir reden heute nicht über Ökonomie, aber ich glaube, dass faire Ökonomie langfristig viel besser funktioniert für die Erde, für die Menschen und so weiter, als unfaire Ökonomie. Wir haben aber unsere Gesetze ganz sozusagen auf diese Unfairness abgestellt. Und die Fairness spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Und wenn wir jetzt wieder über Demokratie reden, dann haben wir unser System so eingerichtet, dass wir Demokratie verstehen als eine Art Arena, in der Gruppeninteressen gegeneinander ausgefochten werden. Ich behaupte sogar, dass auch die Idee der Partei letztlich die Idee ist, Gruppeninteressen zu bündeln und die einen Interessen gegen die anderen ins Feld zu führen. Partei kommt ja vom lateinischen pars, also teilen. Ja? Und traditionell war es ja auch so, dass in der Gesellschaft halt wirklich festgefügte, kontroverse Interessengruppen gab. Ja? Also wie ist die Sozialdemokratie entstanden? Weil die Arbeiterschaft massiv benachteiligt und unterdrückt war und es darum ging, die Interessen, die Rechte der Arbeiter zu vertreten. Die arme Sozialdemokratie wird inzwischen längst von der Arbeiterklasse verlassen, so wie umgekehrt die Arbeiterklasse, naja, nicht. Das Problem ist, dass die Gesellschaft so heute gar nicht mehr zutreffend beschrieben werden kann. Wir haben nicht diese geschlossenen Gruppen mit den identischen Interessen. Ja? Ein Mensch kann Arbeiter sein, aber trotzdem gegen Atomenergie oder für Atomenergie oder für eine Steuerreform oder dagegen. Das ist nicht zwangsläufig mit seinem Arbeitersein schon festgelegt, sondern wir wollen da unsere ganz eigenen Meinungen uns bilden und Urteile fällen. Das heißt, die Gesellschaft individualisiert sich zunehmend und diese geschlossenen Gruppen existieren immer weniger. Dadurch funktioniert es immer weniger. Das ist in meinen Augen ein Hintergrund dieser zunehmenden Unzufriedenheit der Menschen mit der rein repräsentativen Demokratie, mal abgesehen davon, dass das mit dem Repräsentieren sowieso nicht wirklich hinhaut. Also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich der Auffassung, dass ein Mensch einen anderen niemals wirklich und vollständig repräsentieren kann. Und immer weniger wird repräsentieren können. Ich glaube, die Menschen müssen für sich selber sprechen. Und ich glaube, aus dem Gespräch dieser Menschen muss hervorgehen, was zwischen ihnen gelten soll. Verfassungen, Gesetze sind eigentlich nichts anderes als Vereinbarungen, die Menschen miteinander treffen. Welche Regeln für das Zusammenleben gelten sollen. Und wir leben eben ständig in Rechtsordnung. Es wird uns viel zu wenig bewusst, dass unser Leben jeden Tag, jede Stunde, jede Minute im Grunde vom Recht bestimmt wird. Also wenn wir, sagen wir mal, nur einkaufen, oder wenn wir irgendwo arbeiten und dafür bezahlt werden, Einkommen bekommen, davon Steuern abführen, das sind alles Rechtsverhältnisse. Dass ich Geld auf den Tisch lege und dafür Waren mitnehmen kann, basiert auf einem hochkomplizierten Gefüge von Gesetz und Recht, die ich im Einzelfall in der Situation weder kenne noch nach denen ich frage. Aber ohne diese Gesetze und dieses Recht würde es nicht gehen. Das heißt, wir gehen, warten, bewegen uns im Recht. Und das heißt auch, wir sind sozusagen ständig wie mit feinen Fäden sozusagen in bestimmte Rechtsordnungen eingesponnen. Anders kann man gar nicht leben. Nehmen wir das wirklich einfachste Bild, den Autoverkehr. Es ist letztlich völlig egal, finde ich, ob man rechts oder links fährt. Aber man muss sich einigen. Es braucht eine Regel. Ja? Wenn man ohne Regel versucht, wird es schwierig. Ich muss im Grunde bei jedem, der mir entgegnet, aussteigen. Bitte schön, also wir hätten es gerne, wollen Sie hier vorbei oder hier vorbei. Funktioniert nicht. Man muss sich verständigen, man muss sich einigen, man muss feste Regeln machen, dann funktioniert es. Und in diesem Sinne prägen Regeln unser Leben den ganzen Tag. Im Straßenverkehr, aber das ist das Unproblematische, sondern darüber hinaus auch in der Wirtschaft, im Alltagsleben und so weiter. Und es wird gar nicht klar, wie sehr diese Regeln wirklich unser Leben bestimmen. Denn, sage ich mal nur ein Beispiel, wenn ich heute ein paar Turnschuhe kaufe, immer mal gern so unter den Tisch. Mehrere haben hier diese 3 Streifen drauf, hier zum Beispiel. Also Adidas zum Beispiel. Kommt ja von Adidasler, also auch eine deutsche Marke. Wenn Sie mal schauen, wo diese Schuhe produziert wird, fast kein Schuh von Adidas wird in Deutschland produziert. Die werden in Asien produziert. Ich selbst habe eine Produktionsstätte angeguckt in Indonesien. Da waren über 2000 Frauen beschäftigt. Die haben Adidas-Schuhe genäht. Und wenn man dann guckt, wie die da arbeiten, ja, 50 Stunden in der Woche für damals ungefähr 1,20 Euro am Tag, ja, ohne jede Sozialgesetzgebung, wenn eine krank wird, wenn sie länger krank ist oder schwanger, dann wird sie entlassen, weil es gibt andere, die diese Arbeit machen wollen. So ungefähr sind die Verhältnisse dort. Und ich kaufe dann diesen Schuh. Eigentlich stehe ich jetzt in einer Beziehung zu diesen Menschen. Und wenn ich jetzt Geld auf den Tisch lege, dann ist das sozusagen meine Gegengabe. Was passiert aber mit dem Geld? Von einem Schuh, der 89,90 Euro kostet, gehen knapp 2 Euro dorthin, wo die Schuhe gefertigt wurden. Also die meiste Arbeit mit dem Schuh hatten, kriegen das wenigste von dem Geld. Ja? Der größte Teil bleibt ganz woanders. Das wäre Anlass, ich will jetzt da nicht tiefer gehen, für ein eigenes Thema. Ich will nur darauf hinaus, und jetzt bitte erschrecken Sie nicht bei dem, was ich jetzt sage. Ich will darauf hinaus, dass meines Erachtens heute in der Welt sehr viel mehr Böses geschieht, in Anwendung bestehenden Rechts als durch Übertretung des Rechts. Also, Böses kann man ja tun, indem man Gesetze bricht. Ja, ich weiß, du darfst nicht stehlen und trotzdem nehme ich jetzt einem was weg. Passiert ja. Es gibt ja Menschen, die das tun. Oder bis dahin, dass Menschen umgebracht werden. All das passiert. Und dennoch behauptet, dass in der Summe gesehen ungleich viel mehr Böses in der Welt passiert. In Anwendung vom gegebenen Recht, also durch Brechen des Rechts, dass uns nur nicht klar ist, wie böse das ist. Also wenn ich anfangs, ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht anfangs gesagt, ich habe es vorhin in unserem Gespräch mit Rudi Anschober gesagt, mit ihrem Landesrat. Ja. Da sprachen wir darüber, wie das begonnen hat mit dieser Arbeit, jetzt in dem Fall bei mir. Und die erste Initiative, die ich ergriffen habe, war im Alter von 11 Jahren. Und zwar einfach deswegen, weil ich damals erfahren habe, dass heute auf der Welt, damals, heute ist es nicht viel anders, 10.000 Menschen im Schnitt jeden Tag an Hunger sterben. Und von dem Moment an, als ich das geschrieben habe, konnte ich nicht einfach so weiterleben. Die halten das alle aus, diese Erwachsenen leben weiter, als wäre nichts, dabei sterben damit. Das geht doch gar nicht. Ich hatte nachts Träume davon. Ich habe auf dem Weg zur Schule hatte ich so ein Bild, das sozusagen neben der Straße überall liegen geplötzlich. Diese Hungernden und gucken mich an und schreien und wollen was zu essen. Wie kann man leben wie die Made im Speck, während ein paar tausend Kilometer weiter die Leute verhungern? Das ist ja dieselbe Welt. Wir wissen das ja. Ich sage das nur, weil das ungefähr ein Beispiel ist für das, was ich meine mit dem Bösen, das in der Welt geschieht. Wir haben Rechtsordnungen geschaffen, die dazu führen, dass, grob gesprochen, sind nicht überall, nicht auf allen Gebieten, aber in der Summe gilt es eben doch, dass die, die haben, immer reicher werden und die, die nicht haben, immer ärmer. Zum Beispiel in unseren eigenen Ländern. Deutschland zum Beispiel ist das dramatisch. Ja? Ich bin aufgewachsen mit dem Lebensgefühl, dieses Maß an Ungerechtigkeit werden wir überwinden. Weil ich dachte, das ist ein Stück irgendwie, wie soll man sagen, in Europa, in Mitteleuropa, in Deutschland gab es relativ im Vergleich im Weltmaßstab relativ wenig sozusagen extreme Armut und obszönen Reichtum. Viel schlimmer ist das in bestimmten Ländern Afrikas, in bestimmten Ländern Lateinamerikas und so weiter. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist, weil die doch zu wenig Demokratie haben, zu wenig auch Diskussion über diese Sachen, zu wenig moderne Gesetze, die Gerechtigkeit herstellen. Und bei uns wird das immer besser werden und dort erst recht, wir werden einer Welt entgegengehen, in der immer mehr Gerechtigkeit herrscht. Das war meine selbstverständliche Überzeugung. Und heute sehe ich, dass in den letzten 20 Jahren die Schere zwischen Arm und Reich weltweit in einem Maße auseinandergeklappt ist, das kaum auszuhalten ist, finde ich. Und das haben wir nicht herbeigeführt, indem wir gesagt haben, jetzt nehmen wir mal denen alles weg und wir raffen immer mehr, sondern wir haben Mechanismen geschaffen, die sich einfach in einer sozusagen anonymen Weise so auswirken. Ja, und das ist ja das Merkwürdige mit der Rechtsordnung, dass man immer das Gefühl hat, man kann nichts machen, es ist halt so. Ja, es ist halt so. An den Weltfinanzmärkten, dass plötzlich sind 150 Milliarden weg, zum Beispiel, bei einer Bank. Wie geht das? Ja, Es ist eben nicht mystisch oder unerklärlich. Das sind ganz konkrete Rechtsvorgänge. Und da zum Beispiel hat die Politik absichtlich weggeschaut. Das ist ja auch was Interessantes, dass die Politik bis in kleinste Details Dinge regelt, die das alltägliche Leben von Menschen betreffen. Wenn ich heute einen Kredit haben will von der Bank über 10.000 Euro, dann muss der Bankchef unendlich viele Bestimmungen beachten, die zum Beispiel Resultat sind von Basel II, wer sich mal mit solchen Sachen beschäftigt, unglaublich viel dokumentiert und sowas, ist sehr bürokratisch geworden. Also da regelt die Politik kleinteilig, aber bei den Milliardensummen, die in Derivate, Leerverkäufe, Optionen zweiter und dritter Ordnung, die ganze und so weiter, nicht geregelt, weil die Gurus dieser Sphäre den Politikern gesagt haben, haltet euch da mal schön raus. Ja. Das funktioniert nur, wenn ihr nichts regelt. Ja, und die Politiker haben sich daran gehalten. Was auch damit zu tun hat, dass eben leider Gottes in der repräsentativen Demokratie doch nicht alle gleich sind. Weil nicht alle den gleichen Zugang haben zu denen, die Entscheidungen treffen. Ja. Wenn da ein großes Unternehmen anruft beim Kanzler oder der Kanzlerin oder beim Minister und sagt, passt mal auf, ja, so geht es nicht, wir erwarten das. Es hat ein anderes Gewicht, als wenn Sie, also, obwohl ich sicher bin, dass Sie sehr überzeugend wären, aber Sie würden gar nicht durchgestellt werden. Ja? Wir haben in Deutschland regelmäßig Vorgänge, dass Leute Unterschriften sammeln. Ich hatte die große Tragik dann als Abgeordneter, dass mir die oft übergeben wurden. Ja? Also die Leute sammeln Unterschriften, haben dann 100.000 Unterschriften gesammelt, zum Beispiel. Für was wirklich Wichtiges und Gutes, und dann will ich keine entgegennehmen. So ist das bei uns, weil es gibt keine Stelle beim Parlament, die Unterschriften entgegennimmt. Das interessiert gar nicht. Dann haben sie mich angerufen, weil sie gehofft haben, das sei einer, der die ernst nimmt. Und ich habe ihnen gesagt, gut, ich komme, ich nehme die gerne entgegen und haben Veranstaltungen gemacht und sowas. Aber ich hatte dann im Parlament niemanden, den diese Unterschriften interessiert haben. Ja? Und wenn man die sozusagen dem Parlament selbst übergibt, landen sie im Reißwolf. Also es gibt im Keller einen Raum, wo sie noch einige Monate lagern, aber irgendwann sind sie weg. Ja? Und anders ist es natürlich, wenn der Chef eines großen Unternehmens anrufen wird. Das ist alles, so ist die Welt heute. Aber das ist nicht Demokratie auf der Höhe der Zeit. Zuschauerdemokratie ist immer weniger eine Demokratie, die das zu Wege bringt, was heute nötig wäre. Nämlich eine Politik im Interesse und im Sinne der Menschen. Was wir brauchen ist, dass wir eben nicht nur die Stimme abgeben, sondern dass wir zwischen den Wahlen und nach den Wahlen die Stimme behalten. Und dass wir das Recht und die Möglichkeit haben, über Sachfragen abzustimmen. Das ist der ganz große Unterschied. Bei Wahlen geht es ja nie um Sachfragen, auch wenn es scheinbar darum geht. Inzwischen haben die Parteien das übrigens sehr gut erkannt und vermeiden in ihren Wahlkampagnen regelmäßig klare sachpolitische Aussagen, sondern machen nur so allgemeine Richtungsbestimmungen. Es gibt eigentlich gar nicht wirklich eine Diskussion über Sachfragen. Ich würde zum Beispiel behaupten, wenn wir wieder richtig über Deutschland, absichtlich nicht, weil mich Österreich nicht interessiert und weil es mir nicht zusteht, über Österreich an der Stelle zu reden. Ich bin felsenfest überzeugt, wenn wir in Deutschland diese Frage, von der ich vorher gesagt habe, das ist ein Dauerbrenner seit 30 Jahren, und seit 30 Jahren ist es nicht besser geworden, nämlich unser Steuersystem ist immer komplizierter geworden und letztlich immer ungerechter. Wenn wir darüber mal eine Volksabstimmung durchführen würden, also nicht sozusagen diese Stammtisch halten oder diese Ohnmacht halten, ich kann sowieso nichts machen, sondern wenn wir darüber diskutieren würden, wie sieht ein sozial gerechtes, transparentes und effizientes Steuersystem aus, wie wollen wir das machen, dann würde ein ungleich viel besseres Steuerrecht herauskommen, als alles das, was gegenwärtig im Parlament zu diesem Thema beachtet wird. Da ist sicher. Und das ist übrigens auch, was wir weltweit beachten können. Wenn wir in Deutschland über direkte Demokratie reden, dann sagen alle, also selbst die, die der Idee wohlgesonnen sind, in der Politik, in den Parteien, auch in der Wissenschaft, sagen, na gut, also man kann ja mal vielleicht auf bestimmten Gebieten, wo nicht so gefährlich ist, kann man mal abstimmen, aber nicht, wenn das eingemacht wird. Vor allem nicht über Steuern, nicht über Finanzen, nicht über Geld. Denn, also ich frage immer nach, warum eigentlich nicht, dann sagen sie mal, ja, Pujar, in Deutschland sagen sie mal Pujar, ich weiß nicht, ob Sie Pujar kennen, das ist bei uns in der Politikwissenschaft sozusagen der Springteufel, der dann immer aus der Kiste hüpft, für die Theorie, wenn die Bürger über die Steuern abstimmen dürfen, ist der Staat pleite. Weil es gab mal in Frankreich, ist über 100 Jahre her, also schon sehr Mottenkiste der Geschichte, da gab es mal so eine Steuerabschaffungsbewegung. Jetzt machen wir das aber so bei mehr Demokratie, wir lassen uns im Grunde nicht ein auf Vorurteile, sondern wenn wir sowas hören, gehen wir der Sache nach. untersuchen, wie das geht. Und in diesem Fall hat ein Forschungsverbund, geleitet von Professor Gebhard Kirchgessner an der Universität St. Gallen, diese Frage untersucht, über viele Jahre empirisch untersucht. Er hat untersucht Steuersysteme, und zwar nach mehreren Parametern. Zum Beispiel die Frage der Transparenz, der Effizienz, die Frage der Gerechtigkeit, die Frage der Akzeptanz und die Frage der Steuermoral. Also letztlich die Frage, machen die Leute das auch, was beschlossen wurde, oder steht das nur auf dem Papier? Es gibt ja viele Länder, da haben sie, Russland ist ein gutes Beispiel, da haben sie ein Steuerrecht auf dem Papier stehen, aber Steuern zahlt eigentlich keiner oder nur wenige. Entschuldigung, ich will jetzt nicht über Russland reden hier. Aber auch bei uns ist es so, dass die, wie soll man sagen, die Zahl der Steuerverweigerer ist im Grunde jeder ein Stück weit Steuerverweigerer. Also die Haltung ist immer, wie kann ich so tricksen, dass ich möglichst wenig Steuern zahlen muss. Und bei dieser Untersuchung, von der ich jetzt sprach, kam heraus, das waren die fünf Parameter, es waren noch mehr, aber das waren die wichtigsten. Und es wurden dann verglichen nach diesen Parametern Steuersysteme, in denen die Bürger über die Steuern abstimmen, über die Höhe und über das Steuerrecht abstimmen können, also die Bürger entscheiden, und solche, in denen das sozusagen repräsentativ entschieden wird, durch die gewählten Vertreter der Bürger. Und wenn man diese Theorie nimmt, von der ich vorher sprach, dann wären alle Länder, in denen die Bürger entscheiden können, pleite. Das Ergebnis war das genaue Gegenteil. Übrigens, sie haben auch, also ein Kriterium war auch Staatsverschuldung. Und interessant war, dass sich rein repräsentativ verfasste Staaten sehr viel höher verschulden, als solche, in denen die Bürger direkt demokratisch mitentscheiden. Das ist die Staatsverschuldung viel geringer. Weil die Bürger natürlich wissen, es untergeht. Ja? Politiker geben gerne das Geld der Bürger aus, das ist ja nicht hier. Ja? Das ist das Geld der Bürger. Aber die Bürger schauen zweimal hin, wollen wir das wirklich. Also Staatsverschuldung ist wesentlich niedriger, da wo die Bürger selbst entscheiden können. Transparenz ist höher, Effizienz ist höher, Gerechtigkeit ist höher, Akzeptanz ist höher. Also in all diesen Parametern schneiden die, wo die Bürger selbst entscheiden können, höher. Und vor allen Dingen die Steuermoral ist höher. Also die Bürger zahlen dann tatsächlich. Warum? Ich finde das absolut nachvollziehbar. Also mir würde es selber auch so gehen. Wenn ich das Gefühl hätte, ich war beteiligt, ich wurde selber gefragt, ja, und habe am Schluss abgestimmt, egal übrigens sogar, ob ich gewonnen oder unterlegen habe, aber es war ein faires Verfahren. Alle konnten mitreden und mitentscheiden. Und am Ende hat nicht der Vorschlag gewonnen, der von irgendwelchen Interessengruppen durchgedrückt wurde von oben, sondern das, was sich aus der Diskussion und in der Abstimmung aller Bürger als gleichberechtigter Menschen als das Beste erwiesen hat, oder dass das erwiesen hat, was die meisten für richtig halten. Da bin ich sehr viel eher bereit, also rein stimmungsmäßig, glaube ich, ist das so, dass man dann viel eher bereit ist, das auch einzuhalten, was da beschlossen wurde. Zumal man plötzlich ein anderes Verhältnis bekommt zum Gemeinwesen. Nämlich nimmt man diese, wie soll man sagen, diese Rolle des Objekts. Ja? Das Objekt der Entscheidungen anderer. Sondern man wird plötzlich subjekt. Man fühlt sich plötzlich als souverän, als einer, der mitentscheidet. Und das heißt auch, dass man anfängt, anders über die Dinge nachzudenken. Das heißt, plötzlich nicht mehr, also, was haben die da oben jetzt schon wieder sich ausgedacht, ja? Ich glaube, die spinnen, ja? Und das ist ja häufig die Stimmung, so, das, was ich immer Stammtischpolitik nenne. Deshalb haben sich plötzlich selber überlegen müssen, ja, wie würde ich es denn machen? Wie fände ich es denn richtig oder gut? Dann hat man ein ganz anderes Verhältnis zu diesen Fragen. Das ist das Interessante, dass überall da, wo direkte Demokratie praktiziert wird, wo sie vernünftig praktiziert wird, denn es genügt nicht nur zu sagen, okay, wir lassen mal die Bürger abstimmen, man muss sehr gründlich darüber nachdenken, wie man das macht. Wir haben darüber sehr gründlich nachgedacht und bei unseren Gesetzen, also bei denen, die mehr Demokratie formuliert hat und eingebracht hat und die in vielen Ländern ja inzwischen gelten, haben wir ein Verfahren gewählt, das ein Höchstmaß an Rationalität, an Diskussion sicherstellt. Übrigens auch lange Fristen kennt, weil Demokratie und Diskussion Zeit braucht. Das ist nicht so wie Demoskopie. Ja, Demoskopie, da kann ich heute irgendwie mit dem Mikro rumlaufen, ich rufe jemanden an, der gerade im Kochtopf rührt und sagen, den, was weiß ich, sind Sie auch für das und das, mir fällt jetzt gerade nichts Vernünftiges ein. Dann sagt er, ja, ja, oder nein, keine Ahnung. Ja. So, und darauf wird dann häufig Politik gestützt. In der direkten Demokratie ist es anders. Da muss man argumentieren. Und diese Diskussion geht über Monate. In unseren Gesetzentwürfen ist in der Regel zwischen zum Beispiel Volksbegehren und Volksentscheid ein Minimum von 9 Monaten vorgesehen. Gründliche Diskussion. Und das ist zum Beispiel etwas, was ein Land verändert. In Österreich habe ich es überhaupt nur einmal erlebt. Das war 1978, als die Zwentendorf-Abstimmung war. Das hat sich ja die Regierung ins Knie geschossen. Einige sind da, die sich erinnern werden. Kreisky war der festen Überzeugung, das will man, weil er hat auch Untersuchungen, also Meinungsumfragen gemacht hat, und da waren nur 26% gegen Atomenergie. Also hat er gesagt, super, machen wir Volksabstimmung, dann können wir zeigen, dass nicht wir diejenigen sind, sondern dass das der Wunsch unseres Volkes ist. So, und dann von dem Tag an, als die Volksabstimmung beschlossen und verkündet war, bis zur Volksabstimmung selber, wuchs mit jedem Tag, wuchs die Debatte. Immer mehr wurde diskutiert. Die Zeitungen haben Pro und Contra zu Wort kommen lassen. Im österreichischen Fernsehen kamen Pro und Contra zu Wort. Ich habe als Deutscher österreichisches Fernsehen anschalten, fand ich unglaublich spannend. Bin in den Ferien nach Österreich gefahren, in meinen Semesterferien, habe hier mitcampaigned und so weiter. Ich habe sowas in Österreich noch nie erlebt. Ja, in jedem Dorf gab es irgendwelche Initiativen, Theatergruppen, Filmgruppen, alles Mögliche zu dem Thema. Überall wurde darüber geredet und diskutiert und am Ende gab es eine hauchdünne Mehrheit gegen die Atomenergie. Und das Interessante ist jetzt, das, was ich vorhin gesagt habe, wenn alle beteiligt waren und mitentscheiden konnten und das ein faires Verfahren war, dann wird das Ergebnis auch respektiert. Ich sage Ihnen, wir haben in Deutschland, als Rot-Grün regierte, haben wir einen Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Was hilft? Gar nichts. Wir haben jetzt eine neue Regierung, die sagen, hurra, die Dinger stehen noch, wir machen weiter. Wir verlängern die Laufzeiten. Ja? In Österreich hat das Volk das beschlossen. Und ich habe seither 3 Anläufe mitbekommen, parlamentarische hier in Österreich, wo irgendwelche Abgeordneten geglaubt haben, sie könnten das wieder ändern. Und es war immer nach kürzester Zeit vom Tisch, weil der Moment war, das war Volksabstimmung. Ja. Das ist, also das kann es nicht ändern. Ja. Und wir waren sehr dankbar, dass die Österreicher dann bei Wackersdorf und sowas alle mit, dass das so ein Stück österreichische Identität geworden ist, dass man eben nicht Atomenergie haben will. Nicht im Land, aber auch nicht nahe der Grenze. Es ist immer nett, dass die Leute, die sagen, das ist sicher, sauber, umweltfreundlich, die setzen immer ihre Atomkraftwerke an die Grenze. Ja, egal, ob es jetzt Wackersdorf oder Temelin oder Pogunice und so weiter. Und da haben die Österreicher auch überlegt, weil das war Ergebnis dieser Debatte. Ja? Und nun stellen Sie sich vor, dass wir die großen Fragen, bis hin zu der, die ich gerade gestellt habe, Frage des Steuerrechts, was ja in erheblichem Maße eine Gerechtigkeitsfrage in der Gesellschaft ist und übrigens auch nicht nur innerhalb der Gesellschaft, sagen wir mal der Liebe, auch zwischen den Generationen und auch eine Gerechtigkeitsfrage weltweit. Wenn wir das mal öffentlich diskutieren würden, wie anders wäre allein schon das Land, also allein der Diskussionsprozess. Ja? In der Schweiz zum Beispiel, meine Lieblingsvolksabstimmung, habe ich gestern schon von gesprochen, in der Schweiz war die Abschaffung der Schweizer Armee. Ja? Als ich davon gehört habe, habe ich gesagt, ihr spinnt, das geht doch nicht. Also die Schweiz, in keinem Land ist die Armee so sakrosankt wie in der Schweiz. Ja? Kein Land übrigens hat in Europa eine vergleichbare Geschichte, dass nämlich alle Kriege um das Land herumtobten. Seit Jahrhunderten gab es keinen Krieg, in dem die Schweiz gekämpft hat, sondern die Schweiz lebt in einem Lebensgefühl, weil wir so stark gerüstet sind, Wagen uns anzugreifen. Dass die Gründe ein bisschen anders waren, historisch geschenkt. Und die Schweiz hat ein Milizheer, das eine 800-jährige Geschichte hat. Man hat die Fürsten entwaffnet, insbesondere die Österreichischen, nein, stimmt gar nicht, die Habsburger waren gar keine Österreicher. Die haben ihren Stammsitz ja in der Schweiz gehabt, aber die haben die dann exportiert und dann durften sie in Wien Pracht entfalten. Aber die Schweizer haben seit diesem Tag keine Fürsten und keine Könige und Kaiser mehr zugelassen und haben demokratisch ihre Angelegenheiten entschieden. Faszinierend. Ja? Aber die Armee war in der Schweiz was ganz besonders wenig in Frage gestelltes, weil es wegen dieses Militär war. Jeder Schweizer hat das zu dienen, jeder männliche Schweizer. Jeder männliche Schweizer muss die Waffe sein Leben lang im Schrank haben, falls der Feind kommt, ja, dass man sofort mit dem Gewehr dagegenhalten kann. Und so habe ich gesagt, ihr spinnt. Ja? Also Volksabstimmung zur Abschaffung der Schweizer, das könnte doch nur sein. Wie wenn ich in Bayern die Abschaffung des Biers da anfange. Dann hat der Andi, das war der Hauptinitiator, Andi Gross, feiner Mensch, hat der Andi gesagt, ja, weißt du, also, er fand das skurril, er hat gesagt, jetzt kämpfst du so lange für die rechte Demokratie, aber hast die Sache immer nicht verstanden, weil natürlich gut ist. Aber ist er manchmal. Er hat gesagt, du hast jetzt nicht verstanden, wir wollen gar nicht gewinnen. Das hat mich natürlich erstmal irritiert. Er hat gesagt, die Volksabstimmung ist die einzige Methode, wie wir in der Schweiz erreichen können, dass alle Schweizer ein Jahr lang über diese Frage nachdenken und diskutieren. Wozu muss jeder junge Mann damals 18 Monate seines Lebens im Schlammrochen, ja, irgendwo auf Scheiben schießen oder auf menschliche Puppen und sowas, ja, sich anschnaufen lassen, stramm stehen und die beste Zeit seines Lebens mit absolutem Unsinn vertun. Ja. Und wozu geben wir Milliardensummen für dieses absurde Spektakel aus und kaufen ständig neue Waffen und sowas, statt was gegen den Hunger in der Welt zu tun, für mehr Gerechtigkeit, bessere Bildung und so weiter? Das waren Ihre Fragen. Wir haben gesagt, darüber wollen wir diskutieren. Und die Volksabstimmung ist nur das Vehikel, darüber zu diskutieren. Und am Ende haben wir 5%. Und dann machen wir es vielleicht in 10 Jahren nochmal, dann haben wir vielleicht 10%, wenn es gut ist. Das war seine Prognose. Und dann ging es los, die Debatte. Wirklich überall, wo man war. Ich bin dann auch so wie nach Zwettendorf, bin in die Schweiz gefahren, habe da mitgemacht, Veranstaltungen gemacht, Vorträge gemacht, das ist richtig spannend. Bin immer gern dahin gefahren. Ich habe auch in Amerika die Abschaltung der Atomkraftwerke verfolgt schon untersucht, dann bin ich dahin, habe dort Vorträge. Einfach klar, ne? Wenn man in der Welt was bewegen will, dann muss man da dabei sein. Genauso wie ich dann versucht habe, die direkte Demokratie bei uns zu implementieren, was ja sehr viel, also nicht alleine, sondern mit ganz vielen anderen zusammen, mit am Anfang der Handvoll, mit heute vielen tausenden Menschen, was ja unsere Republik richtig verändert hat, weil wir jetzt in vielen Ländern die Möglichkeit haben, über Sachfragen in allen Ländern über Sachfragen abzustimmen, weil wir in allen Kommunen die Möglichkeit haben, über Sachen abzustimmen, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Also so bin ich damals in die Schweiz gefahren und überall, wo man war, haben die Leute darüber diskutiert. Ja? Wie das ist mit der Armee. Und am Ende war die Abstimmung und dann haben sie gehabt 36,6%. Und das Erste, was passiert ist, ist, dass die Regierung die bereits bestellten Düsenjäger wieder abbestellt hat. Brauchen wir nicht. Den Rüstungsetat um ein Drittel heruntergefahren hat, die Wehrdienstzeit verkürzt hat, die Kriegsdienstverweigerung eingeführt hat und und. Die Schweiz hat sich richtig verändert durch diese Volksabstimmung. Durch die scheinbar verlorene Volksabstimmung, aber letztlich irgendwie doch gewonnene, weil die Schweiz eine andere war nach dieser Debatte. Und das ist ganz oft bei Volksabstimmungen. Übrigens auch kommunal. In Bayern haben wir ja inzwischen fast jede Woche Volksabstimmungen, seit wir dieses Gesetz durchgesetzt haben, durch eine breite, große und erfolgreiche Kampagne von Mehr Demokratie. Fast jede Woche stimmen die Bürger über Sachfragen auch wieder gemeint. Es ist grandios, was dabei rauskommt. Ganz faszinierend. Weil was passiert ist, dass die Bürger, die irgendwo wohnen und wo im Grunde jeder immer seine eigenen Pläne, Ziele, Probleme im Kopf hat, plötzlich zusammenkommen und über die gemeinsamen Angelegenheiten reden, was sie vorher gar nicht getan haben, weil sie es nicht mussten, weil es ja sozusagen da oben entschieden wurde. Bei uns entsteht es letztlich immer aus Unzufriedenheit. Ich sage jetzt mal ein völlig abseitiges Beispiel, Simsing, eine kleine Gemeinde, 30 Kilometer von einer großen Stadt entfernt. Und da gab es ein in meinen Augen ein relativ banales Problem. Es wurde eine Erschließungsstraße gebaut. Und Erschließungsstraße heißt bei uns, wenn es keine Straße ist, wo man durchfahren kann, sondern wenn sie nur bestimmte Grundstücke anschließt ans Straßennetz, dann muss es von den Grundstücksinhabern bezahlt werden. Ich habe es aber jetzt falsch gesagt, die wurde nicht gebaut, sondern die gab es. Gab es längst diese Straße. Sie sollte aber aufgemöbelt werden. Bürgersteig und Licht und so. Die führte zu irgendwie 15 Häusern oder sowas und war völlig in Ordnung, so wie sie war. Schmal und unspektakulär. Und jetzt sollte aber für riesige Summen da eine große Straße sein. Keiner hat verstanden, weshalb. Ja. Und dann haben die Bürger gesagt, wollen wir nicht und so und sind im Gemeinderat gegangen und haben da argumentiert, aber es wurde einfach nicht aufgegriffen. Es wurde einfach den Bürgern nicht zugehört und so weiter. Dann lebte nicht in dieser Straße, aber in der Gemeinde ein leitender Regierungsbaudirektor AD, dessen lebenslanger Job bisher gewesen war, Straßen zu bauen. Ja? Und dabei zu gucken, wie kann man das vernünftig, effizient, auch kostengünstig und nachhaltig machen. Der hat sich diese Planung angeschaut und hat gesagt, das schaffen wir für ein Viertel des Betrags. Hat eine neue Planung gemacht. Es gibt ja in der Bevölkerung unglaublich viel Kompetenz. Das ist ja immer die irrige Auffassung der Politiker, das ist eigentlich die Bürger sind gar nicht kompetent. Die Bürger sind viel kompetenter, weil es in einem in einer Gemeinde im Grunde für alles Kompetenz gibt. Das ist die Chance der direkten Demokratie, dass dann die von der Sache was verstehen, die äußern sich dann. Die melden sich dann zu Wort, die kämen sonst gar nicht hinzu, weil sie nicht in der Partei sind oder nicht im Stadtrat oder was immer. So, dann haben die also eine neue Planung gemacht, haben die vorgelegt, der Stadtrat hat das abgelehnt und gesagt, machen wir Bürgerbegehren. Naja, der Bürgermeister war noch sehr hilfreich beim Zustandekommen des Bürgerbegehrens, weil er gesagt hat, also in Linz versteht man ja bayerisch, ne? Dann hat er gesagt, Na, wenn Sie in der Freier sind, dann sollen Sie halt einen Hüttenverkäufer. Also Sie mögen doch bitte Ihr Eigentum verkaufen, wenn Ihnen das Geld zu viel ist. Das fanden die Bürger nicht überzeugend. So, und dann wurde beschlossen, diese Alternativplanung, die von diesem leitenden Regierungsbaudirektor AD ausgearbeitet worden ist, zu übernehmen und nicht die Planung der Gemeinde. Ja? Das ist aber jetzt gar nicht wichtig. Das ist eigentlich wirklich ein banales Beispiel. Warum ich es erzähle, ist erstens, sofort haben sich bei uns reihenweise Gemeinden gemeldet, die gesagt haben, bei uns ist dasselbe Problem. Wir sind der Sache nachgegangen und haben begonnen zu verstehen, woran das Problem lag. Es ist nämlich so, dass wenn bei uns ein Auftrag, ein Bauauftrag vergeben wird von der Gemeinde, dann verdienen alle, die daran beteiligt sind, prozentual einen bestimmten Betrag von der Auftragssumme. Also haben die Beteiligten immer das Interesse, dass es relativ teuer ist. Und nicht in jeder Gemeinde haben sie Leute, die jetzt die Fähigkeit haben, so eine Planung zu prüfen. Sondern wenn eine Planung vorgeht, da kostet plötzlich etwas 1,7 Millionen, was man für 400.000 auch machen könnte. Ja? Und die Planung, die Gemeinde genehmigt das, weil da die Kompetenz fehlt. Also haben die uns alle die Sachen geschickt und haben gesagt, schaut uns das mal an. Und unser krassestes Beispiel war dann Herrsching. Da war Straßenbahn für 970.000 geplant. Dann haben wir das geschickt, den leitenden Regierungsbaudirektor AD, der wurde dann unser Experte für diese Sachen. Wir machen also, Mehr Demokratie macht regelmäßig Bürgerbegehrensberatung in Bayern. Wir haben gerade den Bürgerkulturpreis 2009 erhalten für unsere Bürgerbegehrensberatung, weil in Bayern inzwischen auch die Regierung und der Landtag sagt, das verbessert die politische Kultur eminent. Übrigens, meistens ist es so, oder ich würde sagen, das beste Bürgerbegehren, der beste Bürgerentscheid, der gar nicht stattfinden muss. Ja? Denn oft ist es so, wenn das dann auf diese Ebene kommt und die Leute sagen, machen wir Bürgerbegehren, dass inzwischen die Bürgermeister und die Großkopf im Rathaus gelernt haben, ja, das sollte doch besser mit Bürgern reden, bevor wir uns da eine Niederlage einholen. Und dann kommen meistens bessere Lösungen raus, als wenn man es konfrontativ machen würde. Also in Herrsching wurde aber dann abgestimmt, weil die Gemeinde nicht gehört hat. Da wurde dann, wurden die 200.000, ich weiß nicht, das andere. So, und was ich aber eigentlich, warum ich eigentlich jetzt dieses Beispiel gewählt habe, ist, weil die mich dann eingeladen haben zum Vortrag, 5 Jahre Bürgerentscheid sind. Und ich habe mit denen telefoniert, wirklich eine relativ kleine Gemeinde, eine Schlafstadt, wo es wenig Bezug miteinander gibt. Da habe ich gesagt, ist das wirklich bei Ihnen ein Datum? Ist das irgendwie so wichtig? Lohnt sich das, dass ich da zu Ihnen fahre und Vortrag, kommt da überhaupt jemand, macht das hin? Dann sagt ja, weil bei uns inzwischen gibt es die Zeitrechnung, sind Sie vor und sind Sie nach dem Bürgerentscheid. Weil es ist, unser Dorf ist eine andere Welt geworden. Ja, wir haben uns nämlich durch den Bürgerentscheid überhaupt erst kennengelernt. Weil wir jetzt ein gemeinsames Problem hatten, das wir gemeinsam lösen mussten. Wie macht man das, wenn man einen Bürgerbegehren auf den Weg bringt? Man muss beim Nachbarn klingeln. Also Schlafstadt müssen Sie sich vorstellen, Großstadt 30 Kilometer entfernt, zum Arbeiten fahren Sie in die Stadt, ins Theater fahren Sie in die Stadt, ins Kino fahren Sie in die Stadt, kennen sich untereinander gar nicht. Haben dann so Mäuerchen und Zäune am Garten, hier spielen die Kinder, hier spielen die Kinder. Aber jetzt hat man die Kinder. Und jetzt sagen Sie mal, wie seht ihr das? Macht ihr mit, unterschreibt ihr? Dann war die Notwendigkeit, sich zu treffen. Dann feststellt, es gibt in dem ganzen Ort keinen Ort, keinen Raum, wo man sich treffen kann. Ja? Dann war es das Nächste, was sie in Angriff genommen haben. Wir brauchen einen Raum, wo man zusammensetzen kann. Haben immer mehr Dinge in der Gemeinde in die eigene Hand genommen. Und inzwischen ist es eine ganz lebendige Gemeinde, wo wenn einer in die Stadt fährt, er fragt, kann ich dir was mitbringen und so weiter. Ja? Einfach, weil man sich kennengelernt hat. Das ist an diesem kleinen Beispiel, worum es mir im Kern geht. Ja? Wie schaffen wir, dass die Bürger aus dieser Ohnmachtrolle, aus dieser Zuschauerrolle herauskommen und in die Rolle sozusagen der Souveränität, sich selbst verantwortlich zu fühlen, sich zu beteiligen, mitzureden. Wenn wir direkte Demokratie schaffen, direkte Demokratie ist die Antwort, dass die Bürger diese Möglichkeit haben, dann kann man immer noch sozusagen alles bei den Parlamenten lassen, kann alles abgeben. Aber man hat dann zumindest die Möglichkeit, dann halt, diese Frage wollen wir selbst entscheiden. Und wenn sowas stattfindet, verspreche ich Ihnen, das ist die größte denkbare, sage ich jetzt auch, sowieso die größte denkbare Volkshochschule. Wenn eine Gemeinde, wenn ein Land anfängt, eine Frage zu diskutieren und anders als im Wahlkampf, wo alle Fragen miteinander vermischt werden und dann die Frage die und die Partei oder die und die Person, jetzt wird nur über diese Sachfrage geredet und es muss argumentiert werden, nichts anderes zählt. Ja? Das ist das Erstaunliche bei der direkten Demokratie, plötzlich geht es um Argumente. Bei uns ist auch die Erfahrung, wenn man keine guten Argumente hat, verliert man. Ja? Ich habe schon viele Volksbegehren verlieren sehen, weil sie bestimmte Sachen nicht ausreichend bedacht hat im Vorfeld. Das merken die Leute. Irgendwann kommt es hoch. Ja? Also das ist wofür ich hier plädieren will. Die eigentliche Tragik ist, dass wir uns immer um die inhaltlichen Dinge kümmern, wenn überhaupt. Ja, viele kümmern sich ja sozusagen um nicht mehr als die persönlichen Anliegen und Interessen. Aber wenn wir uns um die Gemeinschaft kümmern, dann geht es oft darum, ja, wie können wir das anders machen, aber niemand kümmert sich um die Demokratie. Weil die Menschen das Gefühl haben, Demokratie haben wir doch schon. Nur mit Demokratie ist es so, wie mit eigentlich allem. Jedenfalls mit allem, was lebendig ist. Demokratie ist keine Sache. Demokratie ist nicht etwas, was man hat, einfach immer. Ja, und was dann immer weggeht. Sondern Demokratie muss gelebt werden, muss praktiziert werden, sonst geht sie zugrunde. Und ich mache mir Sorgen, zunehmend, um die Demokratie. Aus einer Vielzahl von Gründen. Weil das Ohnmachtsgefühl wächst bei den Menschen, weil immer weniger zur Wahl geht und sowas, weil die Resignation wächst, weil die Menschen das Gefühl haben, ich kann sowieso nichts machen, weil immer mehr Dinge supranational entschieden werden und in der Globalisierung die Menschen immer weniger das Gefühl haben, mitreden zu können, sondern das Gefühl haben, sie sind ausgeliefert großen Entscheidungen, an denen sie überhaupt nicht, bei denen sie gar nicht gefragt werden. Deswegen müssen wir diese großen Fragen aufwerfen und uns überlegen, und zwar von der Gemeinde an bis zur höchsten politischen Ebene, also auch Europäische Union zum Beispiel. Das ist mein Grund, warum ich jetzt im Europaparlament bin, für das Europaparlament kandidiert. Da ist mir gesagt, wir müssen Europa anders machen. Wir müssen ein Europa der Bürger werden. Sonst wird es auf Dauer keinen Bestand haben. Die Leute werden nicht dauerhaft sozusagen immer nur hinnehmen, was von oben kommt. Sondern sie werden, wollen gefragt werden, sie wollen mitreden. So also wollen wir Demokratie und das Gemeinwesen verändern. In dem Sinne, dass die Bürger vom Objekt zum Subjekt werden, im Sinne des erweiterten Kunstbegriffs von Joseph Beuys, dass dieses größte aller Kunstwerke, das soziale Kunstwerk, die Gesellschaft, die wir selbst miteinander bilden und schaffen und gestalten, dass das sozusagen Gegenstand der Zuwendung, des Interesses, der Beteiligung aller Menschen sind. Dass wir alle miteinander dieses Kunstwerk hervorbringen. Das ist die Idee, die ich Ihnen heute Abend vorstellen wollte. Ich habe jetzt mit Absicht nichts über die technischen Details gesagt, obwohl ich einmal angedeutet habe, mit Absicht, dass bei den Rechten wichtig ist, nicht nur ob, sondern vor allen Dingen, wie man sie macht, wie schafft man das, dass es ein Verfahren wird, in dem es wirklich um die Sachfragen geht und nicht um was anderes, in dem wirklich alle teilhaben können, in dem wirklich man die Möglichkeit hat, alle Seiten kennenzulernen, zu Wort kommen zu lassen und so weiter. Das sind dann viele konkrete Fragen, die ich stelle. Aber ich wollte erstmal diesen großen Bogen vor Sie hinstellen. Danke Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Wir haben das so abgesprochen, dass jetzt eine erste, aber kurze Gelegenheit ist, zurückfragen zum Gespräch. Dann kommen die beiden zu Wort, die wir noch gar nicht richtig vorgestellt haben. Das macht der Erwin dann. Und dann wollen wir miteinander ein gemeinsames Gespräch haben. Die beiden zu Wort auch deshalb, weil es dann auch um die Frage geht, wie sieht es eigentlich hier aus? Wie sieht es aus in Oberösterreich? Wie sieht es aus in Linz? Deswegen dann noch, jetzt noch nicht sofort große Diskussion, sondern noch diese beiden kurzen Beiträge. Aber wir haben jetzt eine Stunde bei Gelegenheit für Rückfragen, Nachfragen, erste Kommentare von Ihrer Seite. Dazu danke ich sehr.
Von der Landes- und von der Kommunenebene in Deutschland gesprochen. Wie sieht es da auf nationaler Ebene aus und vor allem auch auf EU-Ebene, die ja ziemlich viele Kompetenzen hat und durch Lissabon ja auch Möglichkeiten hat, noch mehr an sich zu ziehen, teilweise, wenn man das so sagen kann.
Ja. Also, Demokratie gibt es jetzt seit 21 Jahren. Ich selbst arbeite an dem Thema seit 29 Jahren. Wir haben in den ersten Jahren uns konzentriert auf die Bundesebene, weil wir gesagt haben, da haben sie uns eingemacht. Das ist die wichtigste Ebene. Und haben festgestellt, dass wir damals nicht oder noch nicht die Kraft hatten, dass auf Bundesebene durch den politischen Widerstand zu groß war. Und haben uns dann gesagt, wir müssen das von unten aufbauen. Das heißt, die Menschen müssen erstmal Praxis erleben, müssen Erfahrung mit der direkten Demokratie sammeln, dann schwinden auch die Einwände und Widerstände. Haben jetzt für etwa zwei Jahrzehnte wirklich direkte Demokratie konsequent von unten aufgebaut und sind jetzt an dem Punkt, dass wir in allen Bundesländern direkte Demokratie aufbauen. kommunaler und auf Landesebene haben. Die Regelungen sind unterschiedlich gut. Es gibt Länder, wo sozusagen 1:1 von uns vorgeschlagene Regelungen Gesetzeskraft erlangt haben, wo wir das direkt durchsetzen konnten. Und es gibt Länder, wo wir es nur im Kompromiss mit politischen Kräften, und dann ist das je nach Land verschieden, das heißt, der Kompromiss war manchmal ein kleinerer, manchmal ein größerer, manchmal ein sehr großer, wo wir es nur auf diesem Weg durchsetzen konnten. Das heißt, es gibt immer noch einige Länder, wo die direkte Demokratie zwar inzwischen in der Verfassung und im Gesetzblatt steht, aber in der Wirklichkeit nicht stattfindet, weil zum Beispiel die Quoren zu hoch sind, weil die wichtigen Themen alle ausgeschlossen sind von der Abstimmung und ähnliches mehr. Aber grob gesprochen, es gibt das auf allen Ebenen. Auf Bundesebene immer noch nicht. Ja? Wir haben aber jetzt, seit 2009, uns wieder konzentriert auf die Bundesebene, einfach weil wir in den Ländern jetzt so weit sind. Und ich bin überzeugt, dass ich werde vielleicht ja mal wieder nach hinten kommen, dass wenn ich das nächste Mal, vielleicht bin ich zu früh hier wieder eingeladen. Also, wir werden das noch erleben, dass wir es auf Bundesebene durchsetzen. Um ein paar Zahlen zu nennen, ich selbst habe als Mitglied des Deutschen Bundestages, das ich ja gelegentlich immer mal für 4 Jahre war, ich habe in den 80ern, also 88, den ersten Gesetzentwurf eingebracht, da gab es 44 Stimmen für den Gesetzentwurf und 400, weiß nicht, wie viel dagegen. Ich habe das in den 90er Jahren gemacht, da gab es, ich glaube, 142, bitte schneiden, das muss ich nochmal prüfen, die Zahl habe ich nicht im Kopf, aber etwas über 100 Stimmen dafür und die ganz große Mehrheit war dagegen. Den letzten Gesetzentwurf, den ich einbringen konnte, habe ich im Jahr 2002 2002 war die Abstimmung am 6. Juni. Da haben sich 326 Mitglieder des Bundestages für die Einführung direkter Demokratie auf Bundesebene ausgesprochen und 199 dagegen. Das war ein grandioses Ergebnis, also eine extrem breite Mehrheit, überwältigende Mehrheit eigentlich. Das Problem ist, in Deutschland, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Und zwar nicht 2/3 der abgegebenen Stimmen, die hätten wir geschafft, sondern 2/3 der Abgeordneten, also aller Mitglieder des Hauses, die haben wir knapp verfehlt. Und jetzt arbeiten wir weiter daran, diese 2/3 zustande zu bringen. Leider ist in den letzten 7 Jahren nichts passiert. Das ist für mich ein sehr düsteres Kapitel, weil ich der Auffassung war, also als ich dann 2002 aus dem Bundestag ausgeschieden bin und nicht mehr kandidiert habe, aber wir eben so dicht dran waren, nur wenige Stimmen fehlten, hatte ich die feste Überzeugung, in der nächsten Legislatur würde das klappen. Und die Schwierigkeit ist leider die, dass, ich sage das ruhig mal so, auch wenn das ein bisschen heikel ist, kann man einen falschen Hals geben, es fehlt im Moment der Mensch, der die Sache wirklich vorantreibt. Denn bei diesem Thema, das darf man nicht unterschätzen, hat man in der Politik heftigsten Widerstand. Und zwar von ganz oben. Also die Erfahrung, meine Erfahrung ist die, die Bürger sind immer dafür, also in großer Mehrheit, nicht alle, aber die Bürger sind in großer Mehrheit dafür, in den Parteien ist die Basis dafür, interessanterweise in allen Parteien, ja, gibt es in Deutschland jedenfalls Umfragen, aber je höher man kommt, desto größer wird der Widerstand, und zwar quer durch die Parteien, weil das ein bisschen damit zu tun hat, wenn man sozusagen Berufspolitiker geworden ist und das Lebensgefühl hat, jetzt habe ich 20 Jahre diese Karriere weiter erklommen und jetzt bin ich an der Stelle, dass ich entscheiden kann, ob wir, ne? Dann erlebt man es als ein Stück, ich sage es vorsichtig, Kränkung, dann wird sich jemand kommen und sagt, die Bürger können auch selber entscheiden. Ja? Das ist irgendwie ein Stück Angriff auf die Identität des Politikers. Übrigens halte ich das für ein Missverständnis, weil ich glaube, dass es die Politik, also dass es auch der Politik selbst gut geht und auch den Politikern. Ich glaube, dass diese zunehmende Politik und Politikerverdrossenheit und die Tatsache, dass zum Beispiel in Deutschland der Beruf des Politikers zu den schlecht angesehensten Berufen überhaupt gehört. Bei uns rangiert der unterhalb des Gebrauchtwagenhändlers. Nicht immer tief deprimiert. Das hat auch damit zu tun, dass die Bürger sich zu wenig ernst genommen vorkennen. Ja? Und wenn man da mehr den Dialog pflegen würde, als nur das, wir wissen eh, was richtig ist für euch, dann würde, glaube ich, auch das Ansehen steigen. Aber die Antwort ist auf Bundesebene noch düster, obwohl wir dicht davor stehen, was sozusagen die Zahlenverhältnisse betrifft, aber noch haben wir den Durchbruch nicht geschafft. Und das heißt, im Moment machen wir Kampagnen in Deutschland für diese Ebene, aber ich selber bin eben im Moment immer mehr auch tätig, das ist mit ein Grund, dass ich jetzt hier bin, also auch mit der Omnibus-Tour, weil für mich ist das Hauptmotiv, wenn ich dann in Österreich bin, beizutragen dazu, nicht nur, dass es spannend, was ihr da macht, sondern dass wir es auch loslegen. Ja? Es gibt eben in Österreich immer mehr Menschen, die loslegen. Der Erwin Leitner gehört zu denen, die mit als Erste hier in Österreich losgelegt haben. Mein Wunsch wäre, dass zum Beispiel so ein Abend dazu beiträgt, dass auch in Linz mehr und mehr Menschen sich mit dieser Frage beschäftigen, mit der Frage der unmittelbaren Demokratie, und dass auch in Österreich mehr und mehr zustande kommt. Ja, noch Fragen?
Der zweite Teil der Frage wäre noch die EU gewesen, wo es jetzt zwar das Bürgerbegehren gibt, glaube ich, mit 1 Million Quorum.
Ja, also ich mache die Antwort kurz, weil ich jetzt nicht immer zu lange Antworten geben will. EU ist natürlich in Sachen Demokratie noch sehr am Anfang, um es vorsichtig zu formulieren. Das Hauptproblem ist dort, dass die eigentliche Macht in der EU bei den Staats- und Regierungschefs liegt. Ich halte das für ein Problem, weil ich glaube, dass was vor 250 Jahren durch Montesquieu erstmalig erkannt wurde und was eigentlich Standard ist in allen europäischen Ländern, das hat tiefe Gründe, wie Sie da das gewaltig haben. Das hat den Grund, dass die aktuell die exekutive Macht in Händen halten, also die sozusagen die Bestimmer sind, ich rede jetzt mal so, wie ich mit meiner Tochter rede, wenn ich Politik erkläre, die Bestimmer sind, die dürfen nicht gleichzeitig diejenigen sein, die Regeln für sich selber schreiben. Ja, denn sonst haben die Bürger gar nichts zu sagen und sie immer mehr. Also deswegen muss man Exekutive und Legislative trennen. Ich halte die Tatsache, dass in der EU die Exekutiven der Mitgliedstaaten sich sozusagen einen anderen Hut aufsetzen und sagen, jetzt sind wir legislativ, halte ich für ein echtes Problem. Und möchte dahin kommen, dass künftig in der EU Rechtsetzung nur noch durch die wirkliche Legislative geschieht, das heißt durch das Parlament oder die Bürger. Ja? Das ist aber eine fundamentale Reform der EU. Die EU ist entstanden als ein Vertragswerk von Staaten. Und Verträge schließen bei Staaten immer Regierungen. Ja? Also jetzt verfassungsrechtlich gesprochen ist das der Kernbereich der Exekutive. Da haben die Bürger nichts mitzureden, das macht die Regierung. Nur, das war so lange nicht gerechtfertigt, solange man da im Wesentlichen Außenpolitik gemacht hat. Europäisches Kohle- und Stahlabkommen, Verteidigungsunion und. Was ja damals nicht zustande kam, Euratom und so weiter. Aber inzwischen regelt die EU ja den größten Teil unserer Innenpolitik. Also in Deutschland ist es so, dass ein Kollege, ein Mitglied des Bundestages, mal die Regierung gefragt hat, wie viele der Rechtsakte, die für die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland verpflichtend sind, in den letzten 5 Jahren originär sozusagen in Deutschland, also Berlin, und wie viele in der EU oder in Brüssel entstanden, Brüssel oder Straßburg. Antwort 4.250 in Deutschland. 18.917 in Brüssel. Auch wenn ich es problematisch finde, das rein quantitativ zu gewichten, weil man müsste schon mal schauen, welche Gesetze sind das. Aber die Wissenschaft ist sich heute längst einig, dass zwischen 70% und 80% der Gesetze, die heute unser Leben bestimmen, ihren Ursprung nicht mehr im Nationalstaat, sondern auf europäischer Ebene haben. Und wenn das so ist, dann ist es natürlich wichtig, dass die Bürger da auch was zu sagen haben. Wenn die Bürger das Gefühl haben, wir werden überhaupt nicht gefragt, dann fährt die Sache irgendwann vor die Wand. Das ist eine Sorge, die mich umtreibt. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt. Wie kann man auch die europäische Ebene, auch die supranationale Ebene, demokratischer gestalten? Jetzt das Element der Antwort, das auch gefragt wird, Sie ist ja fertig. Das ECI, European Citizen Initiative, das ist ein erster winziger Schritt hin zu mehr Bürgerbeteiligung, den wir in den Verfassungsvertrag oder den Vertrag von Lissabon reinbringen konnten. Wir haben damals alle Sitzungen des Konvents mitgemacht, also mehr Demokratie, und haben da verschiedene Ideen eingebracht. Nur eine hat sich dann auch durchgesetzt, steht im Vertrag drin. Und das ist diese Bürgerinitiative. Das Problem ist, wir, also das heißt, wenn mehr als 1 Million Bürger in einer signifikanten Zahl von Mitgliedstaaten ein bestimmtes Vorhaben sozusagen unterbreiten, dann, so hieß es in unserem Entwurf, muss die Kommission sich damit beschäftigen. Das haben sie geändert, jetzt heißt es, kann die Kommission sich damit beschäftigen. Und insofern ist es sehr schwach ausgestattet und ich bin noch nicht ganz sicher, was daraus wird. Wir sind jetzt gerade in der Umsetzung. Ich kümmere mich um diese Sache sehr stark. Wer Interesse hat, am 4. und 5. Dezember lade ich ein in Brüssel zu einer großen Konferenz über die Europäische Bürgerinitiative und ihre Regelung, weil ich hoffe, dass es gelingt, das noch ein bisschen, wie soll man sagen, stärker auszugestalten, als es jetzt von der Kommission vorgesehen ist. Die Kommission hat einen extrem
bürokratischen und bürgerfeindlichen Umsetzungsvorschlag gemacht. Aber man darf es auch nicht überschätzen, es ist ein erster minimaler Schritt hin zu etwas, was an der Stelle noch nicht wirklich den Namen Bürgerbeteiligung oder schon gar nicht den Namen direkte Demokratie verdient, aber den Bürgern mindestens die Möglichkeit geben würde, mal dort was auf die Tagesordnung zu setzen, was ich schon ein Fortschritt finde. Man darf das auch nicht unterschätzen. Ja, gibt es noch dringende Fragen an mich? Sonst würde ich, dazu neigen, jetzt jeweils zu lassen, damit wir nicht zu lange, also wir müssen ja auch insgesamt dann an der Zeit im Rahmen für den Abend sind. Dann haben wir hinterher einfach die Möglichkeit freier Diskussion. Bitte machen wir es so, Sie noch, ich antworte kurz und dann.
Glauben Sie, dass man die EU demokratiepolitisch verbessern kann oder müsste man total umbauen? Ich denke da an die Kommission, die meiner Meinung nach eigentlich nur für die Lobbyisten da ist.
Ja gut, man kann alles in der Welt immer sozusagen unter dem Aspekt angucken, was ist daran schlecht. Also ich gebe Ihnen recht, ne? Was ist daran schlecht, oder was ist Ihnen recht, ich würde es anders formulieren, aber ich sehe ganz deutlich den Punkt, den Sie im Auge haben. Ich glaube aber, es ist grundsätzlich sinnvoll, dabei nicht stehen zu bleiben, sondern sich zu überlegen, wie könnte es denn besser sein. Deswegen mein Antwort ist ganz klar, man kann die EU reformieren, man muss das sogar. Ich glaube auch, ich möchte an der Stelle nicht falsch verstanden werden, ich glaube auch, dass die Europäische Union in Teilen etwas ausgesprochen Positives ist. Nicht so, wie sie verfasst, wie sie strukturiert, organisiert ist, aber die Tatsache, dass wir in Europa immer mehr zwischen den Nationalstaaten und über die Grenzen der Nationalstaaten hinweg zusammenarbeiten und wichtige Dinge auch gemeinsam entscheiden, finde ich richtig. Man muss dann gucken, wo. Also nicht alles muss zentral in Brüssel entschieden werden. Da bin ich dann sofort wieder auf der Seite derer, die sagen, guckt euch das nochmal genau an, manches kann man besser vor Ort entscheiden. Denn Demokratie ist schon auch eine Frage der Nähe zu den Entscheidungen. Je näher bei den Bürgern sie sagen, entscheiden, umso mehr Einfluss haben wir. Aber grundsätzlich ist das nötig, und zwar, ich sage sogar über die EU hinaus. Wir müssen immer mehr Dinge heute auch auf einer globalen Ebene entscheiden. Sie können zum Beispiel das Problem der Überfischung der Weltmeere nicht im Nationalstaat lösen. Wir sind im Moment dabei, wirklich die ökologischen Systeme in den Weltmeeren zu zerstören, und zwar dramatisch. Ja, sowohl was die Tiere, die Fische im Wesentlichen betrifft, die in einem solchen Tempo da rausgefischt und zum Teil ja völlig unsinnig umgebracht werden. Heute ist beim Fischen 50% Beifang, also die holen gar nicht die Fische raus, die sie wollen, sondern machen die Netze so engmaschig, dass ganz viel mitkommt, was man nicht brauchen kann und dann wegschmeißt. Das ist richtig dramatisch. Und von manchen Fischen ist nur noch so wenig da, dass die Bestände sich nicht mehr regenerieren können. Gleiches gilt für den Meeresboden, wo man inzwischen beginnt abzufräsen und bestimmte Rohstoffe zu gewinnen und so weiter. Das ist heute alles sozusagen Niemandsland. Da kann man im Grunde machen, was man will. Ja? Wenn man da Regelungen schaffen will, faire Regelungen, ökologisch nachhaltige Regelungen, dann muss man das über die Grenzen von Nationalstaaten wechseln. Jetzt zu Ihrer Frage. Ich glaube, dass man bei einer Reform der EU, die vor allem das Ziel hätte, sie demokratischer zu machen, werden viele Punkte zu beachten, die ganz wenige kurz nennen, die mit Ihrer Frage zu tun haben. Das eine habe ich schon gesagt. Die legislative Gewalt muss bei den Bürgern direkt oder von den Bürgern gewählt werden. Zweitens, also das wäre das Parlament dann, die Vertreter, das Parlament ist ja von den Bürgern direkt gewählt. Da die EU aber kein Staat, kein Bundesstaat ist, sondern ein Gebilde sozusagen zwischen Bundesstaat und Staatenbund, brauchen wir auch das andere Element, das im Moment überrepräsentiert ist, nämlich die Vertretung der Staaten. Da wäre mein Vorschlag, eine zweite Kammer zu machen, eine Staatenkammer, in der dann die Mitgliedstaaten vertreten sind, aber anders als jetzt nicht durch ihre Regierungen, sondern ebenfalls gewählte Vertreter. Ja? Man könnte sich auch überlegen, dass diese Vertreter von den nationalen Parlamenten oder von der Bevölkerung gewählt werden. Dann hätte man das, was heute die Kommission ist, als die Verwaltung der Europäischen Union. Im Moment ist ja die Kommission auch, die Kommission hat zum Beispiel als einzige das Recht, Gesetzesinitiativen zu ergreifen, also völlig unsinnig. Ja? Man braucht aber eine vernünftige Verwaltung. Und das wäre die Rolle, die meines Erachtens für die Kommission bliebe. Das Gesetzesinitiativrecht muss bei den Parlamenten liegen, ja, und dann braucht man diese beiden Kammern, von denen die zweite vor allen Dingen die Aufgabe hätte, Subsidiaritätsrechter zu sein. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, das Subsidiaritätsrecht ist in den Verträgen verankert, aber es ist sozusagen nur dem Wort nach verankert, es ist nicht im Verfahren geregelt. Es gibt niemanden, der auf die Einhaltung des Subsidiaritätsrechts macht. Das ist eine erste vorsichtige Skizze, wie man das machen kann. Ich habe darüber mit drei Freunden zusammen ein Büchlein geschrieben, wo sie diese Vorschläge sehr viel differenzierter nachlesen können, wie wir uns eine demokratische Reform vorstellen. Das heißt, Europa nicht ohne die Bürger, von Michael Häffler, Gerhard Häffner, Roman Huber und Percy Vogel. Jetzt ist mein Vorschlag, also das war jetzt nicht die Werbeentwendung, ich habe es auf einem Datei nicht konnte, aber es war einfach der Hinweis, weil die Antwort, selbst wenn ich tendenziell eher zu lange als zu kurz rede, natürlich auch in meinen Augen notwendig immer, oder was heißt notwendig, ist ein wenig ungenügend, weil wenn man einsteigen will, müsste man mehr sagen, und deswegen verweise ich darauf, dass ich mehr in dieser Frage geschrieben habe. Da ist heute nicht unser zentrales Thema, ist nicht gleich zu weit. Ja, jetzt würde ich vorschlagen, du sagst uns mal, wer hier noch alles sitzt, denn ich habe die beiden gesehen und die Hand gedrückt und fand die unheimlich nett und interessant, aber mehr weiß ich nicht. Und dann gemeinsam.
Ja, unsere beiden anderen Gesprächspartner kenne ich schon seit etlichen Jahren und schätze sie als sehr engagierte Menschen in ihren Initiativen. Ich darf Ihnen vorstellen Boris Lechtaler von der Werkstatt Frieden und Solidarität. Die Werkstatt Frieden und Solidarität hat in ihrem Grundsatzpapier auch der direkten Demokratie eine wichtige Rolle eingeräumt und dort auch direkte Demokratie stark verankert. Und in den Kampagnen und Aktivitäten der Werkstatt Frieden und Solidarität ist immer wieder auch direkte Demokratie vorgekommen. Boris, ich darf dich bitten, vielleicht über die aktuelle Kampagne und uns zu informieren und warum direkte Demokratie für euch, für eure Initiative wichtig ist.
Danke, Erwin. Ich möchte mich vorweg recht herzlich bedanken für die Einladung zu dieser Veranstaltung heute und auch in einem gewissen Sinn bedanken, dass diese Initiative Mehr Demokratie hier in Österreich entstanden ist und dass hier diese Arbeit, diese wichtige Arbeit aufgenommen habt. Du hast das bereits erwähnt, dass wir ja bereits in verschiedenen Auseinandersetzungen in Kontakt waren und gemeinsam quasi bestimmte politische Kampagnen entwickelt und vorangetrieben haben. Und ich erkenne in euren Anliegen und in dem, was wir in unseren grundlegenden Überlegungen, also auch in unseren aktuellen politischen Kampagnen formulieren, sehr große Schnittmengen. Und von daher bin ich der festen Überzeugung, sozusagen, dass wir nicht nur an diesem Abend hier gemeinsam sitzen werden, sondern auch in Zukunft sehr viele Ereignisse erleben werden, wo wir in der einen oder anderen Form zusammenarbeiten werden. Vorweg, die österreichische Innenpolitik ist ja aktuell nicht nur durch die Proteste der Studierenden gegen die Bildungsmisere geprägt, sondern auch durch ein gewisses, ja, ich möchte es bezeichnen, Schauspiel der Bestellung des künftigen EU-Kommissars. Und es ist bereits erwähnt worden, das ist eine durchaus bedeutsame Position, weil eben die EU-Kommission die alleinige Richtlinienkompetenz hat. Sie hat nicht nur diese Richtlinienkompetenz, sondern sie hat auch die Kompetenz, sozusagen bestimmte Initiativen, die ihren Intentionen zuwiderlaufen, auch wieder einzufangen. Von daher müsste man annehmen, dass es ein großes Bedürfnis nach Transparenz und an Information darüber gibt, welcher Mensch, welcher Repräsentant quasi auch Österreich in dieser EU-Kommission vertritt. Das, was wir erlebt haben, kann man, wenn man es negativ formuliert, auf den Punkt bringen, den der Gerald in der Einleitung formuliert hat, ein Gefühl der Ohnmacht. Da wird quasi hinter den Kabinettstüren gebackelt und geschoben und dort, wo irgendwie der geringste Widerstand oder das geringste Problem vermutet wird, derjenige zieht dann quasi den Halm und bekommt das Ticket nach Brüssel in die EU-Kommission. Man kann es auch sozusagen vielleicht ein bisschen freundlicher formulieren. Ich denke, viele Menschen haben dieses Schauspiel, das da in den vergangenen Tagen und Wochen stattgefunden hat, auch als sehr belustigend empfunden. Aber es ist unter dem Strich, wenn man es wirklich betrachtet, nicht lustig, weil eben diese Richtlinien, die diese Kommission erlässt, für unser Alltagsleben ganz unmittelbare, wesentliche Bedeutung haben. Und das ist auch bereits von Gerald sehr eindringlich und deutlich expliziert worden. Einer dieser Richtlinien, die dann vom Rat beschlossen werden und mit der wir dann in nächster Zeit konfrontiert sein werden, ist die Liberalisierung des grenzüberschreitenden Personenverkehrs. Also es wird ab 2011 wird es so sein, dass in dem grenzüberschreitenden Personenverkehr quasi diese Leistungen, diese Verkehrsleistungen, die von der Gesellschaft, der Öffentlichkeit gefordert werden, am Markt ausgeschrieben werden müssen und dass dann der Bestbieter auch den Zuschlag bekommen muss, entsprechende Strecken betreiben zu können. Jetzt weiß man aus langjährigen internationalen Erfahrungen in Großbritannien, aber auch in vielen anderen Ländern, dass diese Entwicklung im Ergebnis große Probleme für den Personennahverkehr insgesamt mit sich bringt. Weil das halt dazu führt, dass sich dann wenige wirtschaftlich potente Konkurrenten um die profitablen Hauptstrecken kümmern und dort versuchen, quasi Gewinne einzufahren, dass aber insgesamt das, von was der öffentliche Personenverkehr lebt, nämlich das Netz, das Streckennetz, dass das ausgedünnt wird und hier insgesamt eine Deinvestition an öffentlichen Gütern, die für die Menschen, für die Gesellschaft zur Verfügung steht, im Ergebnis stattfindet. Wir haben aus diesem Grund, aber nicht nur aus diesem Grund, sondern weil wir insgesamt erkennen, dass wenn man sich viele Problematiken anschaut, unter anderem auch die ökologischen Probleme, den Klimawandel und so weiter, dass gerade die Auseinandersetzung um eine zukunftsfähige, ökologische, solidarische Verkehrslösungen, dass wir uns mit dem auseinandersetzen müssen und haben jetzt eine Petition erarbeitet, die wir an den Nationalrat richten. Und in dieser Petition fordern wir zum einen, dass diese Liberalisierungsrichtlinie in Österreich nicht umgesetzt wird. Wir fordern zum Zweiten, dass ein Taktfahrplan eingeführt wird, ein dichter Taktfahrplan, ähnlich dem Muster der Schweizerischen Bundesbahnen. Wir haben da drinnen weiters den Vorschlag, dass man
die Einführung des Taktfahrplans in der Schweiz war das Ergebnis einer Volksabstimmung. Ja, es kam nicht von der Regierung, nicht von der Bahnführung, sondern es war eine Bürgerinitiative, die das durchgesetzt hat und die Bürger haben es beschlossen.
Die in zweimaligem Anlauf sogar sozusagen dann das letztlich durchsetzen haben können. Wir fordern ein weiterer Vorschlag in dem Zusammenhang ist der Nulltarif und die Finanzierung der Verkehrsleistungen über einen Mobilitätsbeitrag. Aber in dem Zusammenhang möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich möchte nur kurz auch noch das Instrument der Petition erläutern, weil das doch auch in einem gewissen Sinn ein rudimentäres, aber auch ein direkt demokratisches Instrument ist. Die Petition ist eben an den Nationalrat gerichtet und man weiß wahrscheinlich aus vielen Erfahrungen, dass es vielen Petitionen so geht, wie das du auch geschildert hast mit diesen Unterschriftenlisten, die dann im Keller des Parlaments landen. Und trotz alledem glauben wir, dass es ein wichtiges Instrument ist, weil es eben dazu beiträgt, dass bestimmte Auseinandersetzungen, bestimmte Debatten in der Bevölkerung stattfinden und da entsprechende Strukturen, Vernetzungen und so weiter entstehen, die dann letztlich entsprechende politische Schritte in diese Richtung auf Perspektive hin befördern können. Das ist ein Beispiel. Wir fordern im Zusammenhang in dieser Petition auch eine Volksabstimmung, sowohl über die Frage der Liberalisierung als auch eine Volksabstimmung über diese Punkte, sozusagen, die wir alternativ dazu in Diskussion bringen. Und wir fordern diese Volksabstimmung aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil wir der festen Überzeugung sind, letztlich werden wir diese Punkte, die müssen jetzt nicht sozusagen eins zu eins so dann im Ergebnis umgesetzt werden. Das ist ja das Interessante, dass da durchaus sozusagen Entwicklungsmöglichkeiten drinnen sind, dass das Ergebnis offen ist in dem gesamten Prozess, aber dass trotzdem letztlich Schritte in diese Richtung nur durchgesetzt werden können, wenn sie mit auf direkt demokratischen Instrumenten beruhen. Und zum Zweiten sind wir der Überzeugung, dass solche Dinge wie zum Beispiel derartig öffentlicher Verkehr nur funktionieren können, mitsamt der Finanzierung, wenn sie im Ergebnis auch wirklich von den Menschen getragen werden. Sowas lässt sich nicht einfach von oben verordnen, sondern muss sozusagen in einer breiten gesellschaftlichen Auseinandersetzung entwickelt, durchgesetzt und dann im Ergebnis getragen werden. Ich möchte an der Stelle nur zwei, drei andere Punkte noch kurz in die Diskussion einbringen. Erfahrungen von uns im Zusammenhang mit direkter Demokratie. Ich habe bereits erwähnt, dass wir schon in anderen Fragen auch kooperiert haben. Unter anderem haben wir bereits 2005 im Zusammenhang mit dem Verfassungsvertrag für die Europäische Union und jetzt mit dem Reformvertrag oder Lissabon-Vertrag, wie er bezeichnet wird, eine Kampagne unterstützt, gemeinsam mit vielen anderen Initiativen und Organisationen zur Durchführung einer Volksabstimmung über diese Verträge. Wir haben auch im vergangenen Jahr zum Beispiel in der Auseinandersetzung um die sogenannte Gesundheitsreform den Vorschlag eingebracht, diese Punkte, die da zur Diskussion gestanden sind, doch einer Urabstimmung durch die Versicherten durchzuführen, weil klarerweise sozusagen, wenn da immer wieder gesagt wird, dass sie die Gesundheitskosten explodieren, wir können uns das und das und das nicht mehr leisten und es muss letztlich quasi die Wirtschaft darüber entscheiden, was wir von Seiten der Sozialversicherung oder der öffentlichen Kassen an Gesundheitsleistungen finanziert werden soll oder nicht, weil wir auch da der Überzeugung waren, warum sollen nicht letztlich sozusagen die Versicherten, die ja letztlich die Beiträge in dieses System einzahlen, darüber entscheiden, ob diese Reform so durchgesetzt werden soll oder eben nicht oder in einer anderen Form kommen soll. In vielen dieser Auseinandersetzungen hat man natürlich auch immer wieder starken politischen Gegenwind und man kann sie unmittelbar nicht durchsetzen. Ein Punkt, wo wir doch auch die Erfahrung gemacht haben, gerade da in Oberösterreich, wie stark direktdemokratische Instrumente sein können, war die Auseinandersetzung um den Börsengang der Energie AG. Da hat es ja eine Initiative gegeben zur Durchführung einer Volksbefragung, die dann im Ergebnis letztlich nicht durchgeführt wurde, zu jenem Zeitpunkt quasi, wo klar war, dass es sie geben wird, weil die entsprechende Unterschriftenanzahl zur Durchführung einer entsprechenden Volksbefragung aufgebracht wurde. Ich meine, wir wissen, dass diese Initiative den oft meines Erachtens vielfach übertrieben negativen Beigeschmack quasi einer Parteiinitiative gehabt hat, weil sie sehr stark von der oberösterreichischen Sozialdemokratie getragen war. Und trotz alledem hat man gesehen, sozusagen, dass wann irgendjemand im quasi politischen Establishment aus der verordneten Linie ausscheiden will und tatsächlich in Opposition gehen will zu dem, was quasi gerade als Mainstream verkündet ist, dass das nur gelingen kann, wenn er tatsächlich sie mit den Menschen in einem direkt demokratischen Prozess in einer gewissen Weise verbündet. Letztlich, und das steht auch in unseren Grundsätzen quasi so in etwa drinnen, gehen wir davon aus, eben, dass direkte Demokratie nicht nur eine Forderung ist, sozusagen eine Forderung, die man an die Zukunft richtet, so könnte einmal Gesellschaft ausschauen, sondern wir sehen da unmittelbar ein Instrument bei der Entwicklung von Kampagnen, die Menschen einbinden und die Politik, die von oben kommt, entgegentritt. Und deshalb haben wir in unserer Initiative für eine solidarische und demokratische Wende den direkt demokratischen Instrumenten einen ganz prominenten Platz eingeräumt.
Vielen Dank, Boris Lechtaler. Ich darf jetzt auch Roland Ecker vorstellen. Er kommt aus der Anti-Atom-Bewegung. Wir haben heute schon gehört, es hat in Österreich 1978 eine Volksabstimmung über das Inkrafttreten des Atomkraftwerks Zwentendorf gegeben, was eine sehr faszinierende Kampagne war. Das hat neben dieser Volksabstimmung über das AKW Zwentendorf auch noch eine Reihe anderer Volksbegehren aus dem Bereich der Atomenergie gegeben. Das heißt, die Atomenergie-Thematik hat in Österreich einen ganz starken Bezug auch zu direkter Demokratie. Roland Ecker ist Sprecher von Atomstopp Oberösterreich und er ist Träger einer sehr spannenden Kampagne, der Kampagne Raus aus Euratom. Und ich würde dich ersuchen, diese Kampagne ein wenig vorzustellen und uns auch zu erläutern, was das mit direkter Demokratie letztlich zu tun hat. Mhm.
Danke, Erwin. Danke auch an Linz 09 für die Einladung. Der Untertitel der Veranstaltung, der ist ja sehr spannend, nämlich durch Beteiligung der Bürgerinnen zu besseren politischen Entscheidungen. Genauso sehen wir uns als Verein, als Atomstopp, Atomkraft frei leben und als Atomstopp Oberösterreich eigentlich auch, dass wir ein Korrektiv sind zur Politik und uns auch einbringen. Denn es mag schon sein, dass 1978 die Österreicherinnen und Österreicher Nein zu Zwentendorf gesagt haben, aber das bedeutet noch lange nicht, dass Österreich deswegen eine Insel der Seligen ist und mit Atom eigentlich nichts mehr zu tun hätte. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Österreich importiert mehr denn je Atomstrom aus dem Ausland. Österreich zahlt als Mitglied bei der Europäischen Atomgemeinschaft Millionen Beiträge an die europäische Atomindustrie ein. Und dagegen wehren wir uns. Und deswegen, man könnte sich ja fragen, Österreich hat keine Atomkraftwerke. Warum gibt es überhaupt Vereine wie uns? Warum gibt es Atomstopp? Ja? Warum gibt es Vereine wie Greenpeace oder Global 2000, die gegen Atomenergie auftreten? Und gegen diese, ich sage jetzt ganz bewusst, Scheinheiligkeit der Politik und auch der Energieversorger, dagegen gehen wir an. Und man kommt dann auch häufig in wirkliche Konflikte, auch mit der Landespolitik. Man muss sich vorstellen, wir werden ja finanziert, wir bekommen Subventionen vom Land Oberösterreich, von der Stadt Linz, und sind dann aber mit den eigenen Politikern eigentlich unzufrieden, was sie machen. Wenn der Landeshauptmann appelliert, Presseaussendung beim Bundeskanzler, man solle doch endlich in Tschechien darauf drängen, dass Temelin nachgerüstet wird, dann war es das. Dann ist das für uns eigentlich zu wenig. Und dann marschieren eben wir auf, dann protestieren wir auch in Anwesenheit des Landeshauptmanns. Oder genauso Börsegang. Ja, das war ein sehr unrühmliches Beispiel, weil an und für sich Oberösterreich eben Vereine wie uns finanziert und auf der anderen Seite aber es zulässt, dass die Energie AG an die Börse geht und damit möglicherweise Atomstromkonzerne bei der Energie AG einsteigen. Kurz vorher war es auch der Fall, dass man jetzt ist es eigentlich nicht besser, weil die Energie AG teilweise an die TIWAG verkauft worden ist, an die Tiroler Wasserkraft. Und die Tiroler Wasserkraft hat Verträge mit E.ON und E.ON hat in Deutschland Atomkraftwerke. Ja? Also über Umwege ist Oberösterreich dann wieder bei deutschen, bei bayerischen Atomkraftwerken dabei. Und gegen diese Scheinheiligkeit, da treten wir auf. Und die aktuelle Kampagne ist eben Österreich raus aus Euratom, der Euratom-Vertrag. Es wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, dass Österreich im Zuge des Beitritts zur Europäischen Union auch der Europäischen Atomgemeinschaft beitritt. Es gibt Gutachten, es sind damals drei getrennte Gutachten, Beitrittsansuchen gestellt wurden zur Europäischen Union und eines davon war eben das Beitrittsansuchen zur Europäischen Atomgemeinschaft. Das hätte nicht passieren müssen, es ist aber passiert. Österreich zahlt jährlich undefinierbare Millionen an die Europäische Atomgemeinschaft. Das ist eigentlich das Erstaunlichste, dass man das nicht einmal genau sagen kann, wie hoch sind die österreichischen Beiträge. Es gibt eine parlamentarische Anfrage aus 2004, die besagt, es sind 40 Millionen gewesen. In der Zwischenzeit hat es eine Verdreifachung des Atombudgets gegeben im 7. Rahmenforschungsprogramm. Und wir gehen davon aus, dass sich der österreichische Beitrag damit auch verdreifacht hat. Ja. Aber wirkliche Zahlen bekommt man aus dem Umweltministerium nicht, weil man das einfach nicht nachvollziehen kann, also wie viel Österreich wirklich zahlt. Und wir wollen, dass Österreich aus diesem Vertrag aussteigt. Es gibt eine Kampagne, die schon einige Zeit läuft, die auch breit unterstützt wird. Es gibt mittlerweile 80 Organisationen, die das unterstützen, unter anderem Mehr Demokratie, unter anderem die Werkstatt Frieden und Solidarität. Es gibt in allen 9 Bundesländern Österreichs gibt es Landtagsresolutionen. Es gibt schon 100 Gemeinden, die sich in Resolutionen für einen Ausstieg aus Euratom ausgesprochen haben. Und ja, was ist das Nächste? Ich denke mal, das Nächste könnte eben ein Volksbegehren sein. Ein Volksbegehren, in dem wir fordern, dass im Rahmen einer Volksabstimmung die Österreicherinnen und Österreicher über den Ausstieg aus dem Euratom-Vertrag selber abstimmen sollen dürfen. Ja, das wäre praktisch der nächste Schritt, den wir auf die Kampagne aufsetzen wollen. Das ist die politische Unterstützung für ein Volksbegehren raus aus Euratom ist eigentlich auch da. Ja, wir werden unterstützt von allen Oppositionsparteien, wir werden aber auch schon von Landesorganisationen unterstützt und wir haben eben im Zuge des Wahlkampfs in Oberösterreich bei den Parteien nachgefragt, die eben für den Landtag kandidiert haben, ob sie ein überparteiliches von Atomstopp Oberösterreich initiiertes Volksbegehren unterstützen würden. Und wir haben von allen Parteien das prinzipielle Okay bekommen, sie würden es unterstützen, außer von der Volkspartei. Dann wird keine Antwort bekommen. Ja, aber ich denke mir, in diese Richtung könnte es eben gehen. Volksbegehren, Volksabstimmung, raus aus der Euratom.
Vielen Dank, Roland Ecker. Ich gehe davon aus, dass es jetzt noch einige Fragen zu den Beiträgen von Boris Lechtaler und Roland Ecker gibt. Es gibt auch noch selbstverständlich die Möglichkeit, dann Gerald Hefner Fragen zu stellen.
Habe ich das richtig verstanden? Sie wollen die Grenzen dicht machen, dass man nur mehr nur mit der Bahn über die Grenzen rüberfahren kann. Ist das so die Idee dahinter? Gegen, so habe ich Sie verstanden, nämlich.
Nein.
Wie soll das funktionieren?
Nein, die Bahn fährt ja jetzt da schon über die Grenzen und die Autos fahren über die Grenzen und die LKWs und so weiter fahren über die Grenzen und das wird auch weiterhin so sein. Es geht ja jetzt einfach nur darum, sozusagen, dass wenn ich jetzt in den Zug steige, da in Linz und fahre nach München mit der Bahn, ja, dann ob der Grenze ist dann die Deutsche Bahn zuständig für die Beförderung. Ja. Und dieser grenzüberschreitende Verkehr, der soll liberalisiert werden. Liberalisiert werden heißt, jetzt ist es klar geregelt, sozusagen bis zur Grenze ist die österreichische Bundesbahn zuständig und ab der Grenze ist die Deutsche Bahn zuständig. In Zukunft soll eben für solche Verkehre, muss dann die öffentliche Hand eine Ausschreibung machen und dementsprechend sozusagen der da billig anbietet, der bekommt auch den Zuschlag und kann entsprechende Beförderungen leisten. Oder zum Beispiel der Hans-Peter Haselsteiner, der Strabag-Industrielle, hat ja bereits angekündigt, dass er auf der Westbahnstrecke dann entsprechend selbst eine private Bahn betreiben will. Um diese Frage geht es nicht, dass man da irgendwo die Grenzen dicht macht oder so.
Entschuldigen Sie bitte, können Sie das?
Ich würde kurz noch darauf zurückkommen, was der aus Deutschland gesagt hat, Hefner, glaube ich.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen mit dem Hinweis auf die Kränkung, die Politiker zur Kenntnis nehmen müssen, wenn sie etwas Macht abtreten sollen. Ja. Und Das ist eine psychologische Frage. Muss halt die Politiker auf ein bisschen Demut aufmerksam machen, dass es ein Amt ist, das ihnen auf eine gewisse Periode zur Verfügung gestellt ist und daher gut, das war das eine. Das andere zur Energie AG, da hat es noch eine Volksbefragung gegeben, glaube ich, in 90.000 Stimmen, oder?
Nein, nicht. Sind Unterschriften gesammelt worden zur Einleitung einer Volksbefragung, aber das ist dann alles abgeblasen worden, letztendlich.
Das weiß ich auch. Das ist eine beträchtliche Anzahl für Oberösterreich. Da stehen ja wahrscheinlich noch einige mehr Leute dahinter, die halt da nicht unterschrieben haben. Das haben dann die Politiker zur Kenntnis nehmen müssen. Gut, ich muss sagen, ich habe mich eigentlich gefragt, was jetzt im Lichte der neuen Erkenntnisse, was diese Offshore-Geschäfte da anbelangt hat, was haben die eigentlich damals an die Börse bringen wollen? Das waren eigentlich, die Kraftwerke gehören ja noch gar nicht mehr, haben wir erfahren vor einigen Monaten. Das waren eigentlich nur mehr vielleicht die Kundendatei oder ein paar Leitungen. Ja? Eigentlich schon, muss ich. Was waren da die Werte? Und dann eine andere Sache, die heute noch nicht zu Wort gekommen ist, beziehungsweise zur Sprache gekommen ist. Ich bin darum, weil mir am meisten stört, die Verfassungsänderung, dass wir jetzt statt nach 4 Jahren eine 5-jährige Wahlperiode haben. Das ist eine persönlich, für mich hat mir das persönlich sehr wehgetan, weil einfach da wird einem 20% seiner Mitbestimmungsmöglichkeiten, die ein 8-Millionstel betragen, ja, genommen und das in einem Hauruck-Verfahren und hat nur ganz wenige Leute irgendwie gekratzt, ja, damals. Und das stört mich bei heute noch. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass eine grundsätzliche Frage aufgegriffen werden müsste und auch über diese Frage eine Initiative gestartet wird, und sei es also ein Volksbegehren oder so irgendwas. Das ist eine wichtige Frage, das stört viele Leute. Die nehmen uns 20% unserer Mitbestimmung und keiner redet drüber. Das ist aber eine zentrale Frage in der Demokratie. Für mich schon. Das stört mir wohl am meisten wehgetan. Und ob ich 20 Euro mehr oder weniger bekomme, ist ein großer Betrag, weiß ich, vom Staat. Ist mir nicht so wichtig. Aber das Gefühl, dass wir an einem 20% seiner Mitbestimmungsmöglichkeit weggehen, das ist eine persönliche Aktion, die sehr wehtut, finde ich. Für mich schon. Ne? Ja, ich bin ja da, weil ich mich persönlich vertrete. Ich vertrete niemanden anderen, keine Organisation, keine sonst irgendeine Initiative. Ja, da muss man noch sagen, Herr Häfner hat einen sehr weiten Bogen gespannt. Das ist natürlich als von globalen Fragen bis hin zu lokalen Bauentscheidungen. Da ist klar, dass auch in Österreich sicher einiges an Bürgerinitiativen gibt. Ja. Daher würde ich meinen, dass wir auch ein bisschen über diese 5 Jahre, da, was ja eigentlich ein demokratiepolitischer Rückschritt und dergleichen war, auch einmal reden, bitte.
Ich möchte Ihnen kurz was sagen. Sie haben ja mehrere Aspekte angesprochen. Ich würde zu drei Dingen gerne kurz sagen. Das erste ist, dass Sie sozusagen von der Demut gesprochen haben. Also das heißt, ich sprach ja davon, dass es Politikern schwerfällt, direkte Demokratie überhaupt zu denken und dann eben auch gut zu heißen und zu ermöglichen, weil sie das ein Stück weit als Angriff auf die Rolle verstehen. Wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, was ist eigentlich die Rolle? Nehmen wir mal einen Minister, ja, also ein Regierungsmitglied heißt bei uns Minister. Ministrare kommt aus dem Lateinischen und heißt dienen, nicht herrschen. Ja. Die Idee der Demokratie ist eigentlich, dass die Herrschaft beim Volk liegt und dass die wir auf Zeit wählen, dass die Aufgabe übernehmen, unserem Willen zu dienen und den auszuführen. Wir erleben es aber nicht so, sondern wir erleben es in der Realität immer andersrum. Wir haben das Gefühl, die herrschen über uns. Und das liegt daran, dass wir die Demokratie unvollkommen entwickelt haben. Das ist so, also ich meine, die Demokratie, schauen Sie, wir haben in Österreich zum Beispiel, haben Sie seit nicht einmal 100 Jahren überhaupt das Wahlrecht. Ja? Vor weniger als 100 Jahren war das hier noch ein Kaiserreich. Und dann wurde das Wahlrecht erkämpft. Und jetzt haben wir seit langer, langer Zeit im Grunde keinen wesentlichen Weiterentwicklungsschritt. Ich sehe das so, dass man Demokratie immer neu gestalten muss, weil eben die Gesellschaft sich verändert, die Menschen sich verändern, muss auch die Demokratie sich verändern. Und es ist längst an der Zeit, eben neben den Wahlen auch die Abstimmungen zu ermöglichen. Das wäre Demokratie auf der Höhe der Zeit. Das wird aber nicht gemacht. Jetzt zum zweiten oder zum letzten Teil Ihrer Frage. Das mit der Verlängerung der Legislaturperiode, das habe ich von fern beobachtet und überhaupt nicht verstanden. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil das ist ein typischer Fall, wo Politiker, die als Volksvertreter gewählt werden, Gesetze in eigener Sache machen, auf Kosten des Volkes. Denn als Politiker, ich kenne die Debatte im Bundestag, in jeder Legislaturperiode, die ich im deutschen Parlament war, in jeder Legislaturperiode, haben übrigens bei uns läuft es so, die beiden großen Parteien sich immer geeinigt haben, wir verlängern die Legislaturperiode. Dann haben sie mit uns geredet und haben gesagt, damit es nicht schlecht aussieht, müsst ihr da auch mitmachen. Ja, also das ist immer so der Wunsch, alle im Boot. Ja. Und dann haben wir immer gesagt, Verlängerung der Legislaturperiode bedeutet Verkürzung der Mitbestimmungsmöglichkeit der Bürger. Darf man nicht machen. Wir müssen die Mitbestimmungsmöglichkeit der Bürger ausweiten, nicht einschränken. Trotzdem habe ich gesagt, ich bin gesprächsbereit. Ja, ich habe gesagt, ich bin gesprächsbereit, wenn Sie die Legislaturperiode verlängern und gleichzeitig ermöglichen, dass die Bürger auch zwischen den Wahlen politisch entscheiden können, durch Volksabstimmung, dann können wir darüber reden. Aber das ist für mich ein Junktim, also wir reden darüber nur, wenn die Möglichkeiten der Bürger nicht verringert, sondern vergrößert werden. Und dann war das Thema immer tot, in jeder Legislaturperiode. Es ist auch heute wieder tot. Und in Österreich hat das geklappt, alle ins Boot. Ja, ich weiß, ich weiß. Und das ist ein Beispiel dafür.
Ja. Weil ein Jahr länger, ob sie eine Regierung wie das letzte Jahr gehabt hätten, würden noch mehr Leute gegen sie aufbringen, sagen wir so.
Ja.
Und es würden auch andere Parteien, ja, die man.
Ich glaube, da liegt etwas dahinter, was wichtig ist zu begreifen. Ich gebe Ihnen ein völlig anderes Beispiel. Weit weg im Norden Deutschlands, in Hamburg, haben wir, also hat Mehr Demokratie, eine Kampagne gemacht für ein anderes Wahlrecht. In Hamburg war das Wahlrecht damals so, dass man überhaupt nur ein Kreuz machen konnte. Eine Stimme, nämlich bei der Partei. Und die Partei hatte fertige Listen, die galten dann unverändert. Das heißt, die Partei auf die Liste geschrieben hat, die sind alle ins Parlament eingezogen. Mit der Folge, dass, wir haben das damals ausgerechnet, 87% der Abgeordneten schon vor der Wahl feststanden. Weil es war dann nur noch die Frage, wie viel von welcher Liste, aber wer es ist, war im Grunde völlig klar. Ja? Und dann haben wir gesagt, das ist heute in der Demokratie unbefriedigend. Wir wollen, dass die Bürger erstens innerhalb der Listen Wahlmöglichkeiten haben, also mehr Wahlauswahl beim Wählen. Das heißt, dass sie sagen, den will ich aber nicht. Ja? Also in den Listen eins der Kandidaten ankreuzen, andere nicht. Und zweitens, wir wollen, dass die Bürger das auch zwischen den Listen können. Also dass sie sagen, bei euch finde ich überhaupt kein gut, ja, da bin ich niemanden, bei euch finde ich vielleicht den und die gut, bei euch finde ich die und den gut und bei euch wieder keinen und so weiter. Dass man einfach ein bisschen differenzierter wählen kann. Ja, und das haben wir durchgesetzt in Hamburg. Interessant. Denn das, als erstes haben die Grünen das dort ins Parlament eingebracht. Und alle anderen Fraktionen haben es abgelehnt. Ja. CDU, SPD, FDP, was gab es da noch? Die Schill-Partei gab es und so weiter. Haben alle abgelehnt. Dann haben wir eine Volksabstimmung darüber durchgesetzt, durchgeführt. Und die Bürger haben mit ganz großer Mehrheit das beschlossen. Ja. Für mich ein typisches Beispiel, ich könnte viele andere erzählen, für die Tatsache, dass nicht immer die Politiker uns vertreten. Also die Idee ist ja, die Politiker vertreten die Bürger Hamburgs, aber in der Frage des Wahlrechts haben die Politiker das Gegenteil dessen vertreten, was die ganz große Mehrheit der Bürger Hamburgs wollte. Und das finde ich wichtig zu begreifen. Ja, ich behaupte, heute in vielen Fragen ist die Bevölkerung schon viel weiter als die Politiker.
Untersuchung. Es gibt auch noch was dazu sagen, ganz kurz. Wir haben zum Beispiel als Mehr Demokratie eine Initiative aufgesetzt, inzwischen ist das ganz unabhängig, ein eigenes Unternehmen sozusagen, also kein Wirtschafts-, sondern ein gemeinnütziges Unternehmen, das heißt Kandidatenwatch. Da werden alle Kandidaten, die zu einer Wahl kandidieren, sind im Internet abrufbar mit ihrem Profil, wer ist das, was hat er gemacht, was hat er für Ziele und so weiter. Und alle Bürger können diesen Kandidaten Fragen stellen. Wenn sie nicht wissen, wer es ist, dann geben Sie einfach ein, wo Sie wohnen, und dann kriegen Sie alle Kandidaten, die bei Ihnen kandidieren. Und dann können Sie sagen, den würde ich gerne mal das fragen, den würde ich gerne mal das fragen. Das wird bei uns sehr rege genutzt. Ja? Das heißt, die Bürger haben wirklich die Möglichkeit, direkt mit diesen Leuten in Kontakt zu treten. Und was die antworten, wird immer veröffentlicht, sodass alle das anschauen können. Was ist gefragt worden, was wird geantwortet. Am Anfang haben die Politiker gar nicht mitgemacht. Ja? Manche haben mitgemacht, die meisten nicht. Dann haben wir immer Pressekonferenzen gemacht. Und haben gesagt, Angela Merkel, schon 66 Fragen, 0 Antworten. Nimmt das Volk nicht ernst. Irgendwann, also in dem Fall 2 Tage später, hat sie die ersten Fragen beantwortet gehabt. Ja? Und so ist das, inzwischen hat sich das immer mehr, wie soll man sagen, ist das selbstverständlich geworden. Jetzt gibt es neben Kandidatenwatch, gibt es auch Abgeordnetenwatch. Da kann jeder Bürger schauen, wie verhält sich der Abgeordnete, wie hat er in der Frage abgestimmt, wie hat er in der Frage abgestimmt. Man kann dem Abgeordneten Fragen stellen und so weiter. Also einfach, Sie haben völlig recht, ja? Nur was wichtig ist für mich, ist, wenn man ein Problem identifiziert, dann sage ich, die nächste Frage, können wir uns was überlegen, wie wir damit umgehen können, dass wir es besser machen. Weil sonst haben wir das Problem, dass wir sozusagen wie das Kaninchen auf die Schlange starren und sozusagen in Angst verharren. All diese Fragen, über die wir jetzt reden, sind letztlich Fragen an uns. Denn wir sind das Souverän. Wir haben es in der Hand. Und es ist die Frage, wie wollen wir Demokratie handhaben und organisieren? Und meine Erfahrung ist, wenn man da wirklich Ideen hat, gute Ideen, und loslässt, gar nicht, weil dauert das Zeit, es geht nicht in ein paar Monaten, es geht oft auch nicht in ein paar Jahren, aber nach einiger Zeit kann man wirklich substanziell was verändern. Letzter Satz zu Ihnen, ganz wichtig ist, Demokratie lernt man nicht sozusagen im Trockenschwimmen. Also, weil Sie vorher gesagt haben, die Bürger wissen ja gar nicht sowas. Demokratie lernt man durch Tun. Ja? Die direkte Demokratie schafft sich selbst ihre eigenen Voraussetzungen. In dem Moment, wo es eine Volksabstimmung gibt, in dem Moment informieren sich die Leute, diskutieren die Leute. Aber solange die Leute wissen, ich habe eh nichts zu lösen, wieso sollen sie sich informieren?
Ich würde sagen, dass wir jetzt auch noch einen anderen zu Wort kommen lassen.
Super, das ist wirkliche Demokratie, danke. meine Frage ist, mit dem ich mich schon 10 Jahre ungefähr beschäftige, ist das, wie kann man das Internet oder da einbinden? Nicht nur ich kenne diese Seite Abgeordnetenwatch, ich hoffe, sowas gibt es einmal in Österreich auch, das ist super, oder?
Gibt es übrigens schon.
Schon?
Das heißt in Österreich meinparlament.at und ist auch ein Ableger von, wie heißt der Initiator aus Hamburg?
Gregor Ackmark,
genau.
Das ist eine Initiative, das sind 2 Mitarbeiter von Mehr Demokratie, die diese Initiative gestartet haben. Das war am Anfang ein Projekt von Mehr Demokratie und dann ist es so groß geworden, dass die das sozusagen jetzt selbstständig machen. Das war erst in Hamburg, dann war es in Hamburg in Bremen, dann war es in Schleswig-Holstein, inzwischen haben wir es in allen Bundesländern. Und jetzt ist es so, dass sie über Deutschland hinaus in immer mehr Ländern diese Geschichte einführen und Österreich hat eben jetzt auch angefangen damit.
Meine Frage ist das, oder was ich mir da vorgestellt habe vor 10 Jahren, das wäre so, dass das alles, auch diese Abstimmungen zum Beispiel über das Internet läuft. Es gibt so viele Diskussionsforen im Internet über Politik und alle möglichen Themen. Das Problem ist aber das geheime Wahlrecht, oder? Man kann das nicht mehr garantieren und das ist wichtig für eine Demokratie, dass jeder geheim abstimmen kann. Welche Ideen gibt es dazu, dass man Internet und diese Möglichkeit der Bürger jederzeit in Diskussionen und politische Prozesse einzugreifen, verbinden kann mit einem geheimen Wahlrecht?
Da gibt es sehr viel, da bin ich kein Experte. Wenn Sie wirklich, weil Sie sagen, Sie beschäftigen sich seit 10 Jahren damit, würde ich Ihnen empfehlen, die Universität Genf hat ein großes Forschungsprojekt genau zu diesem Thema. Und es ist nicht nur ein theoretisches Forschungsprojekt, sondern die machen praktische Studien, praktische Experimente in Schweizer Gemeinden mit E-Voting, also wie kann man per Internet abstimmen, wie kann man per Internet wählen, wie kann man da die Höchstpersönlichkeit und die Geheimheit der Wahl garantieren und so weiter. Ich selber war damals zum Kongress, aber ich bin kein Experte und kein Sachverständiger. Also 2 Stellen in der Schweiz, erstens Universität Genf, zweitens C2R, das heißt Center for Direct Democracy in Aarau. Die beiden arbeiten genau an dem Thema.
Ja, das war ja. Und zwar würde mich interessieren, alle 4 Jahre kann man sozusagen auf der Basis in der Politik und zwar würde mich interessieren, für mich ist sozusagen das direkte Gegenüber von direkter Demokratie oder der Potenzial direkter Demokratie, ist Lobbyismus. Das ist schon ganz kurz angedacht worden und alle Herren sind sozusagen damit befasst wahrscheinlich oder damit konfrontiert, sowohl die Atomlobby als auch die Waffenlobby als auch Wirtschaftslobbys und so weiter haben ja extrem viel Einfluss, zumindest empfinde ich das als beobachtender, doch bis zu einem gewissen Grad politischer Mensch. Und ich habe immer so das Gefühl, dass sozusagen diese Ansätze, die jetzt da geschildert werden oder über die gesprochen wird, das sind so eine Art Kosmetik, die betrieben wird, damit die Macht, die diese Lobbyisten und man weiß ja, in Brüssel werden ja also unzählig mehr Milliarden an Lobbyistengeldern gezahlt, als Gehälter und so weiter fließen, sondern und das würde mich interessieren, wie es in der Praxis wirklich ausschaut. Mhm. Sie haben die Politik erlebt im Bundestag und die Politik erlebt in Brüssel, werden Sie jetzt erleben. Und es würde mich sehr interessieren, wie real ist es wirklich, dass dieser Lobbyismus einfach, der sich ja extrem vermehrt, ja, also der gewinnt an Einfluss und Macht. Das ist, glaube ich, also man kann es gar nicht nachvollziehen, zumindest empfinde ich das so. Und das Zweite ist, dass ich gern, also ich komme nicht aus dem Feld der Politik, sondern aus dem Feld der Kunst und habe jetzt so verfolgt dieses Projekt in München, I'm so sorry, von dem chinesischen Künstler Ai Weiwei. Kann ich übrigens jedem empfehlen, da nachzulesen und zu schauen, der sich als Künstler, als Einzelperson angelegt hat mit dem chinesischen Staat, dafür auch also schwer bezahlt hat, der ist körperlich sozusagen attackiert worden vom Geheimdienst und so weiter. Aber das beweist mir, so wie also gesagt worden ist, Josef Beuys, der diese Idee der sozialen Plastik auch nicht nur im Feld der Kunst, sondern in der Gesellschaft etabliert hat, dass es sozusagen auch als Einzelperson was möglich ist. Ja? Und also wenn man ein bisschen Mut hat, man kann sich da nur sozusagen aufrichten an dieser Aktion, die er da also getätigt hat. Ja, ich will jetzt gar nicht mehr weiterreden, aber diese Fragen würden mich sehr interessieren.
Vielen Dank. Es sind beide angekommen, die Fragen. Zur zweiten sage ich nur sehr kurz was. Für mich ist das Ganze, was wir da machen, auch was ich da mache, ein Kunstprojekt. Nichts anderes. Ich sage es bloß nicht laut, weil es keiner verstehen wird. Also für mich ist das ein rein künstlerisches Projekt. Aber zur ersten Frage, Lobbyismus, Sie haben vollständig recht. Das ist ein Riesenproblem und das Problem nimmt ständig an Dramatik zu, war früher längst nicht so groß. Wir sind inzwischen in Deutschland so weit, dass gar nicht nur Lobbyisten versuchen, Einfluss zu nehmen auf den Gesetzgeber selbst oder Abgeordneten irgendwelche Dinge einzureden, sondern die machen inzwischen selber die Gesetze. Also es gibt inzwischen eine Untersuchung, dass über 100
Mitarbeiter von Unternehmen als Lobbyisten in Ministerien platziert wurden, um dort das und das Gesetz auszuarbeiten. Ja? Und immer öfter haben wir dann, dass diese Dinge eins zu eins übernommen werden. Ich habe vorhin ein Beispiel gewählt. Als in Deutschland in dieser Finanzkrise dieses 500-Milliarden-Paket beschlossen wurde, inzwischen sind das 700 Milliarden, die da insgesamt beschlossen worden sind, dieses Gesetz hat nicht die Bundesregierung entworfen. Das hat auch nicht der Bundestag entworfen, sondern es hat die Stabsabteilung der Deutschen Bank in Auftrag gegeben bei einer privaten Rechtsanwaltskanzlei, die auf solche Fragen spezialisiert ist, und die haben das Gesetz entworfen. Dann wurde es nach Berlin gefaxt oder gemailt, ja, und die Regierung hatte genau 1,5 Tage Zeit, über diese Frage sich sozusagen ein Urteil zu bilden, wer mal Gesetzgeber war und mit solchen Sachen zu tun hat, weil gerade bei so hochkomplexen Geschichten, da habe ich noch nicht mal angefangen, die Sache ausreichend zu analysieren, dann wurde es schon im Bundestag eingebracht und am übernächsten Tag wurde es beschlossen. Ja. Ich finde das gespenstisch, ich finde das wirklich furchterregend. Ich bin damals nach Berlin gefahren, weil ich versucht habe, einige meiner Kollegen, ich bin ja nicht mehr im Bundestag, ich habe versucht, einige meiner Kollegen zu überzeugen, dass sie diesen Vorgang so nicht mitmachen oder dass sie sich dem entgegenstellen. Ich habe in diesen Gesprächen niemanden gefunden, der bereit war, sich entgegenzustellen. Ich habe aber auch niemanden gefunden, der mir im persönlichen Gespräch hat, ich überschaue wirklich, was ich da beschließe. Ich habe eine ganz banale Frage gestellt. Ich habe gesagt, warum eigentlich nicht 300 Milliarden? Ja? Oder 700, warum 500? Kannst du das beurteilen? Ja? Und ich habe keine Ahnung. Ja? Und ich sage, ja, wer beurteilt das? Ja, der Ackermann, ja, wie kann das schon wissen? Das ist wirklich gespenstisch. Aber zu einem will ich vor allen Dingen was sagen, was ich sage, weil Sie haben, mir fällt gerade das Bild nicht mehr ein. Sie haben gesagt, das ist eine Bemäntelung oder ganz anders ausgedrückt.
Kosmetik.
Kosmetik, genau. Eins ist mir extrem wichtig. Alles das, worüber wir hier jetzt reden, also worüber ich geredet habe, ist keine Kosmetik, sondern legt sozusagen die Axt an die Wurzel des Problems. Ich will mit einem Satz antworten vom Kortner, große Regisseur Fritz Kortner. Da wurde Heinrich der Achte gespielt und da war ein junger Schauspieler, der sollte dann Heinrich den Achten spielen. Da habe ich gesagt, wie soll ich denn den König spielen? Ja, das kann ich doch gar nicht. Ich habe überhaupt nicht diese Aura, diese Ausstrahlung. Wie mache ich das? Also Gott, das ist überhaupt kein Problem. Nichts ist leichter, als den König zu spielen. Denn den König spielt man nie selber. Den König spielen immer die anderen. Und es stimmt, ich habe viel über diesen Satz nachgedacht. Ja, natürlich, das sind manchmal, ich war in Nordkorea zum Beispiel, eines der tiefsten Erlebnisse meines Lebens. Da habe ich diesen kleinen Diktator gesehen, ich weiß nicht, Sie kennen ihn wahrscheinlich von Fotos, Kim Jong-il, der mit so etwas Pyjama-artigen rumläuft. Das ist unglaublich gespenstisch, ja, weil alle sozusagen vor ihm auf den Knien liegen. Das ist aber nicht er. Das ist nicht er. Der hat von dem geht eigentlich fast nichts aus. Ich fand das hochinteressant, sondern es ist die Angst der Menschen. Es sind sozusagen die Regeln, es ist das System, dem sie die unterwerfen. Ja? Das ist wie des Kaisers Kleider. Wenn da einer anfängt zu sagen, der Kaiser ist nackt, ja, das sagt keiner, weil alle Angst haben. Und das, worüber wir jetzt gesprochen haben, diese Macht, die Lobbygruppen in der Gesellschaft und im Staat haben und so weiter, die basiert auf Regeln, auf Gesetzen, die diese Gruppen durchsetzen können. Ja? Und in dem Moment, wo wir diese Regeln ändern, wird es anders. Das ist alles das, worüber wir jetzt reden, wie kann ich das so einfach und knapp erklären? Es gibt in der Welt, ich sage es jetzt ein bisschen bildhaft, ja, wir haben einerseits die physische Welt, ja, das ist hier Natur, der veränderte Natur, irgendwie zugesägt, lackiert und so weiter, das, wo wir anstoßen, Materie, physische Welt. Wir haben auf der anderen Seite die Gedankenwelt, die Ideenwelt und sowas. In beiden kennen wir uns aus, sind gern zu Hause, bewegen wir uns gern. Was wir am wenigsten Bewusstsein haben, das ist, dass zwischen dieser Ebene, Natur, Erde, physische Welt, Leib und dieser Ebene Ideen, Geist und so weiter, dass es eine
sozusagen mittlere Ebene gibt, die nur damit zu tun hat, was zwischen Menschen ist, wie wir miteinander umgehen. Das ist die Ebene des Rechts. Und diese Ebene hat ein unglaubliches Gewicht. Ich habe allerdings nur sehr knapp vorhin davon gesprochen, als sie gesagt hat, wir sind ständig in dieses Recht eingebunden. Wir stehen, gehen, warten im Recht und bemerken gar nicht, welche Macht das in der Welt hat. Und das Schlimme ist, dass die meisten Menschen immer sozusagen nach den Regeln spielen. Das war auch die Stelle, wo ich sage, es gibt viel mehr Böses durch Beachtung der Regeln, als durch Übertretung der Regeln. Nach den Regeln spielen, aber sie fühlen sich nicht selbst als Regelsetzer. Was wir aber sind, wir sind die Regelsetzer. Und solange die Regeln falsch sind, läuft das Spiel falsch oder übel. Also nehmen wir wieder ein ganz einfaches Bild, wenn Sie Fußball spielen und machen das Tor auf der einen Seite, sagen wir mal, 80 cm groß und auf der anderen Seite 40 Meter. Dann ist das Spiel langweilig. Ja? Wird immer, kann Ihnen vorhersagen, wie es ausgeht. Oder Sie machen ein Spiel Fußball am Hang. Ja? Das eine Tor ist hier, das andere ist hier. Ich kann Ihnen sagen, wer gewinnt. Ja? Und so ist es in der Welt. Wir haben die Regeln so gemacht, dass der Ball immer da runterrollt. Ja? Und jetzt kann man irgendwie die Luft rauslassen oder gegen die kämpfen, die da immer gewinnen. Das hilft nichts, weil wir müssen die Regeln ändern. So dass wir sozusagen frei miteinander spielen können. Das ist übrigens nur für Leute, die an sowas Freude haben oder interessiert sind. Das ist, was Schiller meinte mit dem Spiel. Es ist unglaublich, dass der Schiller in diesen Briefen zur ästhetischen Erziehung das Spiel als das Eigentliche. Er sagt, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Und auf was ist das die Antwort? Das ist auch die Antwort auf die Frage, wie wir zum Bau der einzig wahrhaften, nämlich der politischen Freiheit gelangen. Und was er meint, ist im Grunde das, diese Ebene, wo wir aus Freiheit handeln, aber nach Regeln, die wir uns selber setzen. Denn das ist das Spiel. Das Großartige ist, ich habe eine Tochter, die spielt gerne mit ihr, ich habe leider viel zu wenig Zeit. Beim Spiel muss man sich wirklich an Regeln halten, das macht überhaupt keinen Spaß. Ja? Aber man kann jederzeit sagen, du, lass uns die Regel ändern. Ja? Wir machen es jetzt so, meine Tochter sagt immer, halt, könnten wir doch so und so machen. Das ist super. Ja? Jetzt machen wir so und so. Dann merkt man, es geht schlecht, ja? Führt zu schlechten. Halt, könnten wir jetzt so und so machen. Ja? Da ist man übrigens schon nahe an der Kunst. Diese Freiheit, die aber immer Folgen hat, ja? Wo man merkt, jeder Pinselstrich, jeder Griff muss sitzen und hat Wirkung in der Welt. Und darum geht es mir. Diese Freiheit im Hinblick auf dieses große Kunstwerk, das wir als Menschen gemeinsam formen und bilden, auf dieses Kunstwerk unseres Zusammenlebens, übrigens auch unserer Verantwortung in der und für die Welt, auch für unsere Mit-, Um- und Nachwelt. Diese, also anzufangen, Gestalter zu werden, dann anzufangen, die Gestaltungsgesetze wieder gelten, zu erkennen und danach zu handeln. Warum geht es eigentlich um Demokratie? Ist die Machtfrage. All das, was heute an Macht in der Welt ist, gründet sich auf Regeln und Gesetze, weil die Menschen es zulassen. Und wenn wir diese Regeln und Gesetze ändern, dann verschwindet das. Behauptet.
Was seht ihr da gerne? Vielleicht darf ich bei der Gelegenheit auch nochmal zu ein paar Punkten Stellung nehmen. Vorweg einmal nur zur Klarstellung. Also wann die Liberalisierung des Bahnverkehrs zu mehr Zügen führen würde, dann wären wir jetzt gerade in einem Prozess der ständigen Eröffnung neuer Postämter. Wir erleben zum Beispiel am Beispiel der Liberalisierung der Postdienstleistung gerade den Prozess, dass eben diese Vorbereitung auf den liberalisierten Postmarkt dazu führt, dass Infrastruktur in diesem Bereich zurückgefahren wird. Zum Zweiten, im Zusammenhang auch mit dieser Verlängerung der Legislaturperiode, möchte ich einen zusätzlichen Aspekt noch einbringen, weil mir der doch sehr bedeutsam erscheint und vielleicht auch in einem gewissen Zusammenhang mit dieser Lobbying-Frage steht. Die österreichischen Parteien kassieren im Jahr, wenn man dem Parteienforscher Sickinger glauben darf, in etwa einen Betrag von 300 Millionen Euro. Also das sind Clubförderung, die Förderung für die Bildungseinrichtungen der Parteien und so weiter und so fort. 300 Millionen Euro, das ist 1 Promille der Wirtschaftsleistung, die Österreich alljährlich erbringt. Und wenn man über Demokratie und über politische Willensbildung diskutiert, muss man natürlich immer berücksichtigen, dass die Herstellung dieser Willensbildung auch Kosten verursacht. Klarerweise, man muss Zeit aufwenden, man muss bestimmte Ressourcen investieren. Und wir erleben ja sozusagen da eine eklatante Asymmetrie, was die Verteilung dieser Mittel für die Herstellung politischen Willens anbelangt, eben dass 300 Millionen Euro bei den Parteien landen und wenn Initiativen von unten entstehen, direktdemokratische Initiativen, dass die mitunter vorerst einmal mit dem Problem kämpfen, dass sie überhaupt sie erst bemühen müssen, die notwendigen Ressourcen dafür zu bekommen. Wenn man das jetzt problematisiert und sagt, diese Parteien sollen nicht so viel Geld bekommen, es soll mitunter anders verteilt werden oder überhaupt reduziert werden, dann ist auch ein Einwand, der immer gemacht wird, ja, dann werden ja sozusagen diese Repräsentanten, die Berufspolitiker, noch stärker dem Lobbyismus ausgeliefert, weil dort ja sozusagen, weil von dort dann das entsprechende Geld kommen würde. Und ich denke grundsätzlich, ja, ist ja gegen Lobbyismus nichts einzuwenden. Ja. Jeder Mensch, jede Interessensgruppe, überall dort, wo sie bestimmte gleichgerichtete Haltungen oder Interessen herausbilden in einem Punkt oder in mehreren Punkten, ist es natürlich in einer Demokratie legitim, dass sie die zusammenschließen und versuchen, in der Öffentlichkeit Überzeugungsarbeit für ihre Anliegen zu leisten oder auch mitunter bei den Entscheidungsträgern vorstellig zu werden und zu sagen, da ist ein Problem, wir haben das Problem, wir glauben, dass das in die und die Richtung gelöst werden muss. Aber das Problem mit dem Lobbyismus, den Sie erwähnen, das ist ja, dass der auch mit einer enormen Asymmetrie bei der Ausstattung mit den wirtschaftlichen Mitteln verbunden ist, weil eben diese Lobbys, die Sie erwähnen, oder dieses professionelle Lobbying in Brüssel bei den entsprechenden Stellen eben von sehr wirtschaftlich potenten Subjekten, sprich Wirtschaftsunternehmen, Konzernen oder das sehr gute Beispiel mit der Deutschen Bank getragen ist. Und ich glaube, das muss man im Auge haben und das muss man problematisieren und da muss man auch dafür streiten, sozusagen, dass diese Mittel auch für Lobbying anders verteilt werden. Aber ich glaube, man sollte es nicht nur jetzt irgendwie in die Zukunft proklamieren, sondern man sollte sich auch dessen bewusst sein, dass wenn wir Veränderungen erreichen wollen, dass wir da auch gefordert sind, tatsächlich von uns aus Ressourcen einzubringen. Vorerst meistens auch immer zeitliche Ressourcen einzubringen, dass ohne dem wahrscheinlich sie sehr wenig bewegen und verändern wird. Und damit kommen wir auch zu dem letzten Punkt, ob diese Anliegen, die wir da vorbringen, angesichts dieser Ungleichverteilung von Macht nur Kosmetik ist. Ich sehe in der Frage der Europäischen Union und der Umgestaltbarkeit der Europäischen Union, das sehe ich etwas anders, etwas skeptischer als wie der Gerald. Also, weil es ist ja nicht nur sozusagen eine leere, abstrakte Konstruktion, die hier da auf europäischer Ebene geschaffen worden ist und die darauf wartet, mit Inhalt gefüllt zu werden, sondern wenn man sich die gesamten Verträge, also insbesondere seit Maastricht liest, dann sieht man ja, dass sozusagen sehr konkrete Politik in diese Struktur gegossen ist, nämlich eine Struktur, eine Politik der Herstellung eines, ja, ich nenne es jetzt einmal so, eines hemmungslosen freien Marktes, in dem letztlich sie der Stärkere durchsetzen kann, weil man, und das ist der zweite Punkt in dem Zusammenhang, hofft sozusagen mit dieser Herstellung eines freien, ungezügelten Marktes auch hofft sozusagen seine gewisse dominante Stellung im globalen Maßstab herstellen zu können. Und vor dem Hintergrund bin ich sehr skeptisch sozusagen, dass man einzig und allein mit der Veränderung der Regelungsstruktur hier etwas erreichen, Grundlegendes verändern wird können. Ich bin aber trotzdem nicht der Überzeugung, dass das irgendwie Kosmetik ist, wenn wir uns da bemühen, Veränderungen durchzusetzen, weil wir auf der anderen Seite nicht übersehen sollten, dass der herrschende Wille, wenn ich das jetzt einmal so plastisch formulieren darf, auch nicht unbedingt ein einheitlicher Wille ist, der sozusagen, mit dem wir ständig einheitlich konfrontiert sind, sondern der herrschende Wille ist auch sehr oft von Konflikten, Interessenskollisionen, Widersprüchen gekennzeichnet. Und gerade jetzt da in dieser Wirtschaftskrise kann man das, denke ich, doch sehr gut sehen, dass die Welt eben oft nicht so funktioniert, wie sie die das ausdenken und wie sie ihre Pläne schmieden. Meine, wir haben jetzt über Jahre hinweg, ist uns gepredigt worden, wir müssen die öffentlichen Budgets sanieren, Budgetdefizite zurückfahren, Staatsverschuldung reduzieren und so weiter. Jetzt sind wir damit konfrontiert, dass innerhalb weniger Wochen und Monate eigentlich quasi budgetäre Anstrengungen, die vorwiegend zulasten der Menschen, der Bevölkerung gegangen sind, vernichtet worden sind und man in vielen Fällen wieder dort steht, wo man am Anfang war, in vielen Fällen sogar dramatisch darüber liegt. Also man sieht sozusagen, die Welt läuft nicht so, wie sie das planen, oder oft nicht so, wie sie das planen. Und das ergibt natürlich nicht nur die Chance, sondern auch geradezu auch die Notwendigkeit von Engagement von unten. Wenn man sieht sozusagen, da sind enorme Gefahren und Unwägbarkeiten mit dem verbunden, was sie an Politikkonzeption uns vorlegen.
Okay. Mit Blick auf die Zeit würde ich fragen, wer noch eine Frage gehabt hat. Ich glaube, da war eine Frage und bei dir. Ich würde sagen, dass wir die beiden Fragen jetzt sammeln und dass wir dann noch eine letzte Runde, eine letzte Antwortrunde machen.
Also, ja, vielleicht an das anknüpfend, weil ich auch engagiert war in dieser Frage rund um den EU-Reformvertrag und den Versuch, eine Volksabstimmung darüber durchzusetzen. Und das war für mich schon sehr frappierend, also wie stark diese Frage der Demokratie insgesamt da an Bedeutung gewonnen hat. Und ich bin ein großer Anhänger direkter Demokratie. Ich erlebe gleichzeitig auch, wie groß die Angst der Mächtigen vor dieser direkten Demokratie ist. Wenn man sich nämlich anschaut, wie direkt demokratische Ergebnisse respektiert werden, beziehungsweise nicht respektiert werden. Also für mich immer noch also eine der unglaublichsten Geschichten ist, wie mit diesen Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden umgegangen worden ist, beziehungsweise dann mit der Volksabstimmung in Irland. Ja. Also die einen hat man quasi weggewischt, indem man dem Vertrag eine andere Überschrift gegeben hat, um das jetzt etwas plakativ zu sagen, und die anderen lassen wir so lange abstimmen, bis das gewünschte Ergebnis rauskommt. Und das Zweite auch, und das hängt da sozusagen eng mit diesem EU-Grundlagenrecht oder Verträgen zusammen, mein Eindruck ist, dass immer mehr Bereiche entstehen, die eigentlich außerhalb überhaupt des demokratischen Diskurses gestellt werden. Ja? Weil wenn ich über etwas demokratisch befinden will, jetzt einmal unabhängig davon, repräsentativ demokratisch oder noch besser direkt demokratisch, dann muss überhaupt sozusagen einmal der Raum dafür da sein. Aber wenn jetzt zum Beispiel in solche Grundlagenverträge drinnen steht, dass eine bestimmte Form des Wirtschaftens, ja, im Fall dieser EU-Grundlagenverträge, diese offene Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, also ein neoliberales Regime quasi, da von vornherein einmal außer Streit gestellt wird, ja, oder zum Beispiel jetzt mit dem EU-Reformvertrag, wo diese Verpflichtung zur schrittweisen Verbesserung der militärischen Fähigkeiten drinnen ist, also so etwas wie qualitative Abrüstungspolitik eigentlich gar nicht mehr als Option, als politische Option vorhanden ist, dann wird natürlich der Raum für das politische Entscheiden enorm eingeengt. Und also ich glaube, auch das ist ein Blickfeld, den man, also wenn man um mehr Demokratie kämpfen, vor allen Dingen auch mehr direkte Demokratie, dann muss uns ja immer bewusst sein, es muss auch diese Räume dafür geben. Und das heißt aber auch, dass man in bestimmten Bereichen bereit sein muss, sozusagen auch bestimmte Rahmen oder bestimmte Regeln, die derzeit vor allen Dingen auf EU-Ebene existieren, dann auch sozusagen überhaupt zu hinterfragen oder auch zu sagen, man tritt dafür ein, dass man über diese hinwegtritt. Ja, also ich als sozusagen langjähriger Friedensaktivist werde mich nie damit abfinden, sage ich mal, dass sozusagen diese Frage der Abrüstung quantitativ, qualitativ sozusagen auf Generationen über diesen Vertrag festgeschrieben ist. Als ein Beispiel.
Ja, bitte.
ein bisschen sind Sie in meiner Frage schon zuvor gekommen, indem Sie gesagt haben, Sie sehen dieses Kunstprojekt. Und meine Frage ist ein bisschen ähnlich auch wie die meines Mannes. Ich wollte Sie nämlich fragen, wie weit Sie wirklich für diese Initiative Mehr Demokratie den Pool der Künstler mit einbeziehen, den Pool der Künstler, beziehungsweise inwiefern sich die Künstler von selbst auch einbringen. Und Sie haben ja gesagt, es geht nicht nur um das Ob, sondern sehr fein auch um das Wie. Und mich interessiert auch sehr dieses Wie und mir ist natürlich klar, dass da jetzt nicht der Rahmen dafür da ist. Und ich frage mich auch, schauen Sie da auch auf Beispiele in der Geschichte? Sie sagen, es gibt das Wahlrecht erst seit relativ kurzem, aber in der Geschichte oder auch in der Geografie, ich denke zum Beispiel an die Landlosenbewegung, ich denke an die Indigenen, also alle diese Sachen, woher nehmen Sie Inspiration und dieses Instrumentarium, also die Werkzeuge zu entwickeln? Würde mich interessieren.
Ich habe jetzt gerade so viel geredet. Und das kann ich nur unterstreichen, was der Gerald gesagt hat. Und in der Frage fühle ich mich jetzt offen gesagt ein bisschen überfordert.
Also, vielleicht fange ich mit der Frage an und komme dann. In der Tat, wenn man über das Wie redet, nein, ich mache es andersrum. Ich habe gerade überlegt, ich mache es andersrum. Entschuldigung. Ich fange mit Ihrer Frage an. Weil ich Ihnen völlig recht gebe, ja, und es ist tatsächlich eine besorgniserregende Entwicklung. Man kann ja die Wirklichkeit von verschiedenen Standorten aus anschauen, mit verschiedenen Aspekten beschreiben. Und ein Aspekt ist, dass Demokratie eine absolute Zeitforderung ist. Das merkt man ganz deutlich. Und wenn man nur zum Beispiel schaut, also ich überschaue jetzt noch eine relativ begrenzte Zeitspanne, aber als ich noch jung und langhaarig war, da war zum Beispiel Spanien eine Diktatur, Portugal eine Diktatur, Griechenland eine Diktatur und auch in vielen anderen Ländern der Welt, auch auf anderen Kontinenten gab es ungleich viel, zum Beispiel Südamerika waren praktisch von oben bis unten fast durchgängig totalitäre Diktaturen. Wenn ich das mit heute vergleiche, dann muss ich sagen, es ist im unglaublich vielen Ländern Demokratie erkämpft worden. Das ist mir übrigens nochmal wichtig zu sagen, Demokratie ist nichts, was vom Himmel fällt, ja? Oder ist nicht naturgegeben. Demokratie muss man schaffen. Das heißt, müssen Menschen schaffen, es kommt nicht anders, es kommt nicht von selber. Und Demokratie haben in der Geschichte immer wieder Menschen erkämpft, denen wir unglaublich viel verdanken, weil wir, dass wir uns frei äußern können, dass wir hier so reden können, wie wir uns tun, verdanken wir den Menschen, die das erkämpft haben. Ja. Die Sorge, die ich habe, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, ist, dieses Maß an Demokratie, das wir kämpfen wollen, das kann man schlecht. Was aber passiert ist, dass man dann zum Beispiel ganz geschickt Entscheidungen in andere sozusagen Ebenen verlagert, wo die Leute gar nicht mehr mitzureden haben. Dann können Sie national noch oder, was weiß ich, Oberösterreich oder in Linz oder so, können Sie vielleicht nur dies und das abstimmen. Ja? Aber die großen Entscheidungen fallen woanders. Und das gar nicht nur die EU, sondern da ist zum Beispiel die WTO, ja? GATT-TRIPS und so weiter. Diese ganzen internationalen Abkommen, die plötzlich die Gesetzgebung in den Ländern bestimmen. Ja? Multilaterale, auch bilaterale Abkommen. Ich weiß nicht, ob hier bewusst ist, das sind alles Themen, da könnte man einen eigenen Abend oder ein ganzes Seminar drüber machen. Ich kann das immer nur grob andeuten. Nur ein Beispiel, es gab in den 90er Jahren das MAI, Multilateral Agreement on Investment. Das war ein Abkommen, das den Versuch gemacht hat, einen bestimmten, fest vorgegebenen Rahmen für Investitionen in welchem Staat der Erde auch immer weltweit durchzusetzen. Da gab es dann eine Gruppe von Leuten, die im Internet diese Dokumente gefunden haben, denn das Abkommen war geheim, und diese Dokumente in die Öffentlichkeit gebracht haben. Darauf erhob sich ein solcher Proteststurm, dass das angeblich dieses Abkommen abgeblasen wurde. Es wurde real abgeblasen. Das Abkommen kam nicht zustande. Was zustande kam, war, dass zum Beispiel die USA bilaterale Handelsabkommen treffen, in denen der wesentliche Korpus dieses Abkommens, also Textteil dieses Abkommens, einfach sozusagen per Copy and Paste in diese bilateralen Abkommen übertragen wurde. Und das ist etwas, da stehen einem die Haare zu Berge, wenn man das liest. Also da wird zum Beispiel, werden Staaten gewissermaßen gedrängt, man könnte fast sagen genötigt, Abkommen zu unterschreiben, wonach sie Investitionen nicht gefährden, die aus dem Ausland getätigt werden. Aber wenn man es genau anschaut, was das heißt, ja, dann heißt es, der Wert der Investition darf durch politische Entscheidungen des Landes, in dem die Investition stattfindet, nicht tangiert werden. Das bedeutet, wir haben, sagen wir mal, in einem Land wenig Umweltgesetze, ja, Exxon oder Shell investiert da, baut da in Öllag, jetzt kommt das Land auf die Idee, wir könnten unsere Umweltgesetze verschärfen, dann sind die regresspflichtig gegenüber dem Investor, ja, weil jetzt die Investition weniger wert ist. So wird da argumentiert. Dann muss das Land dem Investor Schadensersatz zahlen für dieses Gesetz. Oder sie machen eine strengere Arbeitszeitgesetzgebung. Ja. Die Arbeiter dürfen nicht mehr 12 Stunden am Tag arbeiten, sondern nur noch 8, dann muss das Land regresszahlen. Das ist, was ich jetzt sage, das passiert heute in der Welt. Ja. Und die Menschen kriegen gar nichts mit, weil sie das Gefühl haben, entweder sie erfahren es gar nicht, oder wenn sie es erfahren, haben sie das Gefühl, na gut, also das ist nicht mein, ich habe damit nichts zu tun, das ist nicht mein Job. Ja. Es ist aber unser Job. Ja. Das geschieht alles in unserem Namen. Und darum geht es mir im Kern, dass wir das begreifen und dass wir anfangen, nach und nach für diese Sachen Verantwortung zu übernehmen. Unsere Verantwortung ist heute weltweit. Das ist auch was sich entwickelt. Ja. Für mich ein unglaublicher Vorgang. Ich kann es auch positiv beschreiben. Ja. Sag mal positiv. Vor 100 Jahren hat man in Deutschland zum Beispiel noch gesagt, jeder Schuss ein Russ, jeder Tritt ein Brit, jeder Stoß ein Franzos. Solche Sprüche gab es. Ja. Da war der, der jenseits der eigenen Grenze wohnte, schon ein Feind aufgrund der schlichten Tatsache, dass er in einem anderen Land aufgewachsen war. Aber vielleicht genauso, was weiß ich, ein Student, ein Lehrling, wie der Mensch selber, der hätte sich vielleicht gut verstanden, wenn er sich kennengelernt hat, aber er war Franzose und deswegen Feind. Ja? Ist ein bisschen verschoben. Ja, aber Moment, ich hätte sehr gerne, dass wir beide Seiten sind. Und ich glaube, dass wir die Fähigkeit, sozusagen das Ungute zu sehen, sehr weit entwickelt haben. Wenig entwickelt die Fähigkeit, auch das Gute zu sehen. Und da will ich etwas sagen, was mir jetzt im Gespräch immer deutlicher geworden ist, was ich deutlich auch aussprechen will. Mich, das habe ich jetzt nur persönlich ausgesprochen, mich interessiert letztlich die Klage nicht. Mich interessiert die Veränderung. Also ich sage mal, ein wirklich guter Freund von mir, ich sage jetzt den Namen nicht, weil das ein sehr prominenter Mensch war in Deutschland, ist er ist vor etwa 9 oder 10 Jahren gestorben. Und dann habe ich ihn noch einmal wenige Wochen vor seinem Tod getroffen. Dann hat er mir gesagt, Gerald, ich habe alle deine Arbeit immer bewundert. Ich habe alle deine Reden gesehen. Ich fand das ganz großartig. Aber eins habe ich nicht verstanden. Warum bist du nie sozusagen ins Feld gezogen gegen die Übermacht der politischen Parteien in unserem System? Warum hast du dagegen nicht angefangen? Das hat ihn richtig umgetrieben, weil das war für ihn sein Lebensthema. Man muss die Macht der Parteien begrenzen. Und ich sage, ich mache von morgens bis abends nichts anderes. Ja? Nur ich nenne es nicht so. Ich kämpfe nicht gegen die Parteien. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Die Parteien steht jetzt nur pars pro toto, nur beispielhaft. Ich könnte vieles anderes sagen. Ich kämpfe auch nicht gegen die Konzerne. Ich kämpfe nicht gegen die Lobbyisten. Und wisst ihr warum? Weil ich den Kampf verliere. Weil das, was ich jetzt so vorhin sehr grob das Böse genannt habe, uns immer gerne sozusagen in die Ebene ziehen möchte, wo es stärker ist. Das ist genauso, wie wenn ich an Wackersdorf am Bauzahn mir regelmäßig den Schädel prügeln lasse. Von der, also im physischen Kampf sind die, die dafür sozusagen von der Staatsgewalt den Freifahrschein haben, die Knüppel in der Hand haben, den Helm auf dem Kopf stärker. Ich kann nicht physisch im Kampf gegen die Polizei ein Atomkraftwerk.
Ich muss auf eine andere Ebene gehen. Das ist der eigentlich entscheidende Punkt. Wir müssen auf die Ebene gehen, wo wir wirklich mächtig sind, wo wir souverän sind. Und das ist die Ebene, von der ich den ganzen Abend gesprochen habe. Wo plötzlich das, was auf einer anderen Ebene unglaublich massiv, mächtig und bedrohlich wird, in sich zusammenfällt, weil es auf ganz wenig gegründet ist, so wie der König. Es ist darauf gegründet, dass die anderen das Spiel mitmachen. Und wenn das Spiel aufhört, ist es vorbei. Und deswegen ist es nicht, da unterscheiden wir uns sehr. Es ist überhaupt nicht eine technische Frage, des Willensbildungssystems oder sowas, sondern es ist die Machtfrage. Es ist wirklich die zentrale Frage im Gemeinwesen überhaupt. Ja. Würde ich gern weiter mit dir so diskutieren. Nicht eine neben andere. Sonst würde ich es gar nicht machen. Ja. Ich habe mit ganz anderen Themen angefangen. All diese Sachen, die du machst, kümmere ich mich auch drum. Aber ich weiß, wenn ich nicht an die Kernfrage gehe, ja, dann werde ich in diesen anderen Fragen nur sehr wenig erreichen. Minimale Landgewinne in vielen Jahren. Wir müssen an die Kernfrage kommen. Und da ist es dann tatsächlich, und jetzt komme ich wieder, weil es ist letztlich sozusagen ein künstlerisches Problem. Eben auch an der Frage, an der Stelle, wo ich gesagt habe, nicht ob, sondern wie macht man es. Also das erlebt man ja als Künstler sofort, dass jeder, nehmen wir mal das ist am einfachsten Bild vorzustellen, dass jeder Pinselstrich, den ich auf ein Bild mache, hat Konsequenzen. Das ist schlagartig anders. Ich kann es nicht mehr wegmachen. Ja. Das ist ja die große Schwierigkeit und die große Freiheit des Künstlerseins. Ja. Und so ist das hier auch. Alles hat Bedeutung. Und ich muss darüber nachdenken, wie kann ich auf dieser Ebene gestalten werden? Und was sind die, sozusagen, so wie ich in der Kunst versuche zu erfahren, wie wirkt das Rot, wenn ich das richtig flächig auftrage? Oder wie wirkt das, was weiß ich, wenn ich jetzt mit diesem Stift zeichne? So ist in der Demokratie auch. Wie wirkt das, wenn ich zum Beispiel ein Beteiligungsquorum einführe? Ja, und jetzt, ich kann das ja jetzt nur andeuten, weil wir auch aufhören müssen. Also was wir gemacht haben, wir haben uns angeschaut, alles das, was es da an Erfahrungen auf der Welt gibt. Wir haben uns auch angeschaut, was es an Theorien gibt. Aber viel interessanter waren für uns die Erfahrungen, weil wir plötzlich gemerkt haben, das ist sehr anders als in der Theorie. Ich gestehe, das ist, ich hoffe, es ist kein Politologe da, ich gestehe zum Beispiel, dass ich viel Ehrfurcht vor mancher Wissenschaft verloren habe, weil man staunt, wenn man mit solchen Prozessen praktisch zu tun hat, dann staunt man, was Menschen in einem langen Forscherleben zu Papier bringen, die das theoretisch entwickeln, aber sozusagen nicht spielen, wie es in der Wirklichkeit funktioniert. Und das Interessante ist, dass wir überall auf der Welt solche Ansätze, solche Erfahrungen, solche Realitäten auch haben. Also ich habe zum Beispiel 5 Jahre lang, war ich jedes Jahr für 2 Wochen in Asien, um dort Seminare zu geben zur Demokratie. Und als ich das 3. Jahr dort war, haben sie gesagt, sag mal, wir haben jetzt mal eine grundsätzliche Frage. Wenn bei uns über Demokratie geredet wird, auch alles das, was bei uns eingeführt wurde an Demokratie, das ist immer ein westliches Konzept. Und du kommst auch schon wieder aus dem Westen und erzählst uns was. Ja? Und dann wird uns auch immer gesagt, das ist verbunden irgendwie mit Renaissance, Aufklärung, Individualismus, Christentum und. Uns interessiert jetzt die Frage, gibt es eigentlich einen asiatischen Weg zur Demokratie? Und das hat mich dann auch sehr beschäftigt. Und dann haben wir im nächsten Jahr 2 Wochen gearbeitet über sozusagen das asiatische Konzept von Demokratie. Da habe ich unglaublich viel gelernt. Ja? Und habe festgestellt, dass viele dieser Gesellschaften nur dadurch funktionieren, ich sage ein Beispiel, Nassreisbau. Wer sich damit mal beschäftigt, da regnet es oben in den Bergen. Ja? Und dann fließt der Fluss vielleicht 3000 Kilometer, bis er ins Meer mündet. Und entlang dieser ganzen Strecke sind Reisfelder. Und den Reis kann ich überhaupt nur ziehen, also wachsen lassen und ernten, wenn er zu bestimmten Zeiten unter Wasser steht. Richtig unter Wasser steht. Das heißt, ich muss das Wasser zum rechten Zeitpunkt auf dem Feld haben. Ich kann es aber nicht zum gleichen Zeitpunkt auf allen Feldern haben, weil dafür nicht genug Wasser da ist. Ich muss überlegen, wie kann ich das Wasser verteilen, dass es am rechten Ort zur rechten Zeit ist. Auf jedem Feld genau dann, wenn es gebraucht wird, und dann fließt es weiter. Unglaublich faszinierend, weil die Vegetationsperioden unterschiedlich sind und so weiter. Es muss eben, man kann nicht sagen, jetzt wäre es gerade mal zu dem Zeitpunkt da, sondern es muss dann auch passen mit der Vegetationsperiode. Wie geschieht das? Es geschieht nicht durch zentrale Steuerung, nicht durch die Regierung, da gibt es kein Kommissariat, kein Ministerium dafür. Das geschieht traditionell durch ein fein verwobenes System, in dem alle im Dorf das für ihr Dorf besprechen, in langen Abenden, dann mit denen vom nächsten Dorf und so weiter. Und da kommt ein Gebilde zusammen, was ganz offensichtlich besser gelingt, zu besseren Resultaten führt, als wenn einer das irgendwie von oben nach unten bestimmen will. Das ist ein Beispiel, ich könnte viele andere Sachen erzählen. Es gibt ein interessantes Buch, das heißt Die Weisheit der Vielen. Das hat einer geschrieben, der hat in Schottland eine Viehauktion beobachtet. Da stand ein Bulle, also ein Stier, und zwar ein richtiger. Also ihr kennt das, wenn man so ein Vieh sieht und man innerlich so ein bisschen Respekt gewinnt und zurück, einen Schritt zurücktritt. Also ein unglaublich massiver Stier. Und dann haben die Leute einfach so als Attraktion, haben sich ausgedacht, wir machen eine Tombola, wer schätzt das Gewicht dieses Stiers? Ja, und dann konnte man aufschreiben, was für sich, 857 Kilo oder sowas, oder 1100, und das in eine Box werfen, Namen drauf, und dann war die Frage, also wer es richtig geschätzt hat, der hätte was gewonnen. Das Blöde war, keiner hat es richtig geschätzt. Tausende haben ihr Kerzchen eingenommen, keiner hat es richtig geschätzt. Das Faszinierende war, die Summe aller Schätzungen hat präzise gestimmt. Ein faszinierender Vorgang, über den man im Grunde meditieren muss. Wie kommt das? Keiner weiß es, ja, kein einziger. Jeder liegt daneben, aber der eine liegt ein bisschen da daneben, der andere ein bisschen da, der andere sehr weit da, der dritte sehr weit da, der liegt knapp da und so weiter. Und wenn du alle zusammennimmst, haben sie es genau getroffen. Es gibt Dinge, die können wir als Einzelner besser. Ja, da darf ich keinen anderen fragen, das muss ich selbst entscheiden. Und es gibt Dinge, die kann ich als Einzelner nicht entscheiden, sondern da die Einzigen, die das können, sind sozusagen die Vielen. Und ich behaupte, das, was sozusagen im Sozialen richtig ist, das kann nicht einer sich ausdenken und über die anderen sozusagen verhängen. Schauen Sie sich die Geschichte an. Die größten Katastrophen der Geschichte sind immer dann entstanden, wenn einer oder einzelne wenige glaubten, sie wüssten, was für alle gut ist, und jetzt sollten alle mitfolgen, egal ob die in Stadien oder wie immer hießen, es führte immer in die Katastrophe. Es war ja manchmal sogar gut gemeint. Also der Pol Pot hat ja wirklich gemeint, wenn er alle Akademiker umbringt, wird sein Volk glücklicher. Ja? Aber es hat keinen sinnvoller Weg, dieses Ziel anzusteuern. Jetzt ist jetzt ein bisschen zu salopp gesprochen über ein Großes. Aber meine Behauptung ist, das, was in einer Gemeinschaft sozial richtig ist, das kann heute nicht mehr, das war vielleicht vor ein paar tausend Jahren anders, darüber will ich nicht urteilen, das kann heute nicht mehr einer richtig für sich feststellen, sondern das können nur die Menschen miteinander feststellen. Und der eigentlich künstlerische Vorgang ist jetzt, wie schaffe ich das, das herzustellen, dass das zustande kommt, also dass wir sozusagen ein Bild miteinander malen und das auch noch schön wird. Ja. Danke, ich glaube jetzt. Herzlichen Dank und alles Gute, sowohl jetzt einfach individuell Ihnen allen, als auch beim Bemühen um diese Dinge hier in Linz und Oberösterreich. Vielleicht kommt ja zunehmend ein bisschen was zustande. Jedenfalls ist es so, wie das Erich Kästner gesagt hat, es gibt nichts Gutes außer manch Gutes. Schönen Abend.